Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Folge 362. Heute mit Felix.
Hallo.
Und Markus.
Hello again.
Und ich, wie ihr vielleicht hört, bin nicht Ingo. Ingo ist nicht hier, aber ich bin der andere Felix.
Tja. Der Ingo hat, was war seine Ausrede? Irgendwas komisch.
Müde.
Hat er gesagt, eben.
Müde.
Geht's nicht so gut oder
und
so.
Und ich möchte hier, nachdem ich das letzte Mal, als ich krank war und hier Markus umgefallen ist, und der Ingo uns geroastet hat und gesagt hat, oh, du bist irgendwie krank und umfallen, bla, bla, möchte ich hier sagen, Ingo, du auch.
Du auch.
Du auch.
Du bist auch krank. Und das ist nicht okay.
Genau. Und sonst, wie geht's uns? Haben wir heiß? War es bei euch auch so heiß wie hier?
Es war, aber jetzt ist zum Glück nicht mehr. Der Regen ist zurück und es fallen viele Tropfen.
Der Regen ist zurück. Das war mein Lieblingsfilm mit Til Schweiger.
Es gibt einen Film mit Til Schweiger, der heißt Der Regen
Keine
ist zurück.
Ahnung. Woher soll ich das?
Ist es so?
Aber es klingt wie ein Film mit Til Schweiger, nicht?
Bist du zu einem LLM mutiert?
Ja.
Wer bist du und was hast du mit Felix gemacht? Jetzt halluziniert er sich schon Filmtitel mit Til Schweiger herbei.
Ja, das, so ist es halt. Da müssen wir jetzt durch. Ja,
ich weiß nicht.
Kann ich.
Wo soll das denn heute Abend noch
kann
hinführen?
Kann ich nichts zu sagen. Es soll hinführen zu Blast from the Past. Und zwar zu dem indischen AI-Startup mit 700 Software-Engineers, die Antworten getippt haben. Das ist wohl falsch. Das ist wohl eine Fake News.
Ja.
Und was sagt die AI dazu, Markus?
Es tut mir leid. Also erstmal sag ich, dass es mir leid tut. Ich hatte ja durchaus Perplexity gefragt. Aber Perplexity hat gesagt, das ist ein Gerücht, dass das eine Fake News wäre, aber es stimmt schon. Ja, und war halt falsch. Also es ist ein schönes Lehrstück dafür, traut auch nicht so News-Aggregatoren, die AI-gestützt arbeiten, bringt nichts, weil wenn man ihm dann den Artikel liefert, wo drin steht, dass das ein Fake ist, dann dreht sich Perplexity um und sagt, ja, also viele haben geglaubt, dass das nur ein Gerücht ist und tatsächlich, die hatten eine AI. Und dann ist auf einmal wieder doch alles ganz anders. Also, Sam Altman hat ja auch vorige Woche oder so gesagt, AI und gerade Gen AI ist die Technologie, der ihr misstrauen solltet. Ja, das lässt sich unterschreiben und wenn sogar dieser viel gesehene Kopf das von sich gibt, über die Technologie, die er verkauft und mit der er gerade Milliarden scheffelt, dann wird da wohl was dran sein. Don't trust AI.
Tja, ist ein bisschen unfortunate, aber schon so, also, ja.
Aber das Schlimme an der ganzen Sache ist, das Zeug ist ja so schnell in dem, was es tun kann und kann damit so viel Nützliches machen oder einem so viel Arbeit abnehmen, dass man sich doch damit beschäftigen muss und sich halt die ganze Zeit dagegen wehren muss oder verstehen muss, was man tun kann, damit es eben keinen Quatsch macht, sondern das, was man haben will. Weil die Vorteile sind schon, das Zeug wird nicht mehr weggehen. Also sich dagegen jetzt zu verschließen mit dem Argument, das macht eh immer nur Quatsch, funktioniert auch nicht. Interesting time we are living in, aren't we?
Tja, interesting ist, glaube ich, das Richtige. Ja, nicht beschreibendes Wort. Genau, aber auf jeden Fall in den Kommentaren ist auch, genau, hier Tom hat hier auch den Pragmatic Engineer verlinkt, der da auch noch ein bisschen in die Details geht. Tja. Und das tatsächlich auch so, das, was ich mich auch gefragt habe, als ich diese News gelesen habe, war halt so, wie die halt schnell genug diese Antworten haben. Und ich habe dann einfach dismissed und weil ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert und gedacht, ja, keine Ahnung, vielleicht submittest du deine Weise, ich hätte gern mein Projekt und dann hat's das dann halt einfach
so hatte ich das auch verstanden, dass die gar keine Instant-Antworten gegeben haben, sondern ja, die generiert halt gerade die AI und dann fiel da irgendwann das raus.
Generiert die halt so ein Projekt und dann irgendwie so ein, keine Ahnung, eine halbe Stunde später ist da halt ein Projekt.
Ja.
Aber das scheint wohl nicht
nicht der Fall gewesen zu sein. Nein.
Nicht der Fall gewesen sein.
Das war ja dementsprechend ein Hoax, auf den wir reingefallen
sind. Aber es hat auch dazu eine gute News, muss man, also ist eine gute Headline, ist eine gute Geschichte, stimmt leider vermutlich nicht.
Ja.
Oder also stimmt ziemlich sicher nicht. Aber ich verstehe schon, warum das Leute gut finden oder lustig finden. Und wir gehören dazu. Und wir sind ja offensichtlich definitiv Teil des Problems hier mit Fake News. Fake News. Gebührenfinanzierter Fake News Podcast hier.
Habe ich was nicht mitbekommen?
Ja, ich.
Wir kriegen Gebühren?
Ja, ich. Oh, komme hier von du, von der Schweiz. Komm nice. Hier dieses GZ, Schweizer GZ.
Du kriegst das Geld, was die anderen
genau
in der Schweiz. Oh.
Genau. Oder so.
Wow.
Für diesen,
wissen das die anderen?
Für diesen Fake-Podcast, den ich hier mache.
Cool.
Ja. Nee, also, keine Ahnung. Das ist natürlich alles gelogen. Kommt natürlich gar kein Geld. Nee, das stimmt auch nicht ganz, aber naja. Wir bekommen das Geld, dass Ingo uns, wenn Ingo uns Essen ausgibt, was an Spenden anfällt, dann bekommen wir wohl was.
Wenn wir es irgendwann mal zufällig schaffen, gleichzeitig in der gleichen Stadt zu sein. Ja.
Dann, vielleicht ein bisschen bessere News. Leute, wir hatten ja das letzte Mal, dass Kaniko, tot fertig ist. Und gute News ist für alle, die das benutzen, aber jetzt noch keine Lust haben zu migrieren. Es gibt jetzt einen Fork von der Firma, die ChainGuard Dev, die das geforkt haben und jetzt keine neuen Features mehr machen, aber das halt Projekt am Leben halten. Das heißt, wenn man das mit dem Feature Set as is zufrieden ist, ist das zumindest so ein bisschen noch maintained. Und das ist sicher eine nice News, dass man da, wenn man das noch ein bisschen rauszögern will, kann man einfach auf diesen Fork umstellen und das einfach mal 1:1 weiter benutzen, bis man dann vielleicht richtig migriert.
Das ist gut, oder?
Ja, ich denke auch. Das definitiv.
Die haben sogar was Neues
definitiv
gebaut, plus irgendwie ein -- Annotation Flag. Also ist jetzt irgendwie vor 3 Tagen dazugekommen. Das heißt, es ist was Gutes.
Ja, also eben, also wenn du es noch einsetzt, ist es jetzt ein bisschen, ja, bisschen mitigiert. Solange das halt wieder maintained ist, kann man auch das einigermaßen mit gutem Gewissen noch ein bisschen weiter einsetzen, glaube ich.
Das ist doch schön.
Genau. Und ja, also ich war auch immer super zufrieden. Hat immer super gut funktioniert darum.
Ja, dann wird es auch weiter super gut funktionieren. Und wenn die jetzt so ein bisschen Support machen, du willst ja nichts mehr.
Genau, ich brauche eigentlich aktuell auch keine neuen Features und so. Und wenn du dann halt wirklich neue Dinge brauchst und so oder sich das Containerformat massiv ändert oder da irgendwelche neuen Features kommen, dann willst du dann halt vielleicht migrieren. Weil dann ja Kaniko das vielleicht nicht mehr macht. Aber aktuell.
Dann ist es ein Can't Nico. Das hatten wir letztes Mal schon.
Wow.
Ich habe voll selber ausgedacht vom letzten Mal noch. So. Schön.
Dann.
Okay.
Markus freut sich auf die Sondersendung zur Magnetschwebebahn.
Und wie?
Genau.
Erzähl mir mehr. Was gibt's da?
Genau. Also, es ist ja so. Zum Beispiel, wenn hier dieses Frostcon ist. Mitte August.
Ja. Mhm.
Und ich da hingehen möchte.
Mit der Magnetschwebebahn.
Mit der Magnetschwebebahn. Dann würde ich ja im Bahnhof direkt in den Flughafen. Also, dann wäre ich ja, in 10 Minuten. Also, das würde ich sozusagen bei mir zu Hause in die Frostcon einsteigen. Direkt. Und dann wäre ich 10 Minuten, also direkt vor der Haustür, oder würde ich in die Magnetschwebebahn.
Ja, also ich bin ja, ist gut. Ich finde ja gut, dass du die Rede so gut auswendig gelernt hast, aber der Ministerpräsident Bayerns, der die gehalten hat, als da bist du doch mindestens noch zur Schule gegangen,
oder? Da war ich mindestens 3 Jahre alt.
Gute Memes halten sich. Gute Memes halten sich einfach.
Und wir hier halten sie auch am Leben. Das ist auch wichtig, dass sie immer mal wieder referenziert werden, dass auch die jungen Leute, ich werde das noch raussuchen, dass ihr euch das dann auch,
genau, die Rede nochmal reinziehen könnt.
Dass ihr euch das Original nochmal anschauen könnt, dass ihr hier in diesem Podcast auch noch was lernt.
Mhm. Das ist.
Mhm.
Und jetzt kommst also, du, Markus, mit warum ja, das alles doof
also
ist.
Also jetzt zur Erklärung für die Leute, die nur hören und vielleicht die Kommentare nicht gelesen haben. Es gab den Kommentar unter der letzten Sendung, dass die Magnetschwebebahnen angeblich nicht so schlimm wären, wie ich es darstelle.
Das ist korrekt.
Ich glaube, du nimmst gerade aus Protest eine provokante Gegenposition ein und versuchst dich zu triggern.
Was?
Das funktioniert überhaupt gar nicht. Du lässt dich doch gar nicht triggern, oder?
Nein, selbstverständlich funktioniert das nicht.
Was hast du gesagt?
Der Autor des Kommentars sagt, dass es vor allem als Ersatz für Kurzstreckenflüge innerhalb Europas betrachtet würden. Also besonders, wenn man das tut, dann wäre die nicht so schlimm. Und hebt hervor, dass die Technik andere Streckenansätze wie beispielsweise erlaubt, weil weniger Tunnel notwendig wären, da die Magnetschwebebahn größere Steigungen überwinden
können.
Weil sie
ja schweben kann.
Weil sie dabei sehr viel Energie verbrauchen.
Danke.
Ja, und dann schließt er mit dem Satz, dass meine Aussage zur Notwendigkeit der neuen Infrastruktur und der Verschandlung der Umgebung an die Debatte um Windräder und warum Deutschland im Glasfaserausbau so hinterherhängt, erinnert. Das finde ich, also da bin ich schon ein bisschen angegriffen von dieser Aussage. Und ich finde es weit hergeholt. Also,
ja.
Weil, also weder Windräder, das ist einfach nicht vergleichbar, was so eine Magnetschwebebahntrasse mit der Landschaft macht. Also ich meine, das ist vergleichbar mit der ICE-Trasse. Klar, es sind beides Trassen, aber die Magnetschwebebahn braucht halt ein Ständerbauwerk in der Landschaft, während die Eisenbahn einfach nur Gleise hat, auf der man dann auch viele sehr unterschiedliche Züge bewegen kann und mit Weichen auch jederzeit abbiegen kann, noch Bahnhöfe da einbauen kann, also wesentlich flexibler ist als bei so einer Magnetschwebebahn. Weil wenn man bei der Magnetschwebebahn eben nicht nur München und Köln verbinden möchte, sondern dazwischen dann wieder Bahnhöfe baut, dann verliert das ganze Ding deutlich an Effizienz. Und dann ist diese Streckenkonstruktion einfach sehr, sehr teuer. Also das, was ich, hatte ich das gesagt? Ich hatte das letzte Mal gesagt, glaube ich. Die Baukosten für das Ding sind unverhältnismäßig. Wir haben ja, und der Vorteil gegenüber den Technologien, die wir haben, sprich unsere Hochgeschwindigkeitszüge, die sind einfach nicht so groß, dass es diese Investition rechtfertigen würde. Wir haben ja schon den Kurzstreckenflügen ebenbürtiges, wenn nicht im Vorteil befindliche Technologie oder Verkehrsmittel, wollte ich sagen, mit unseren ICEs zum Beispiel.
Darf ich da mal kurz reinhaten?
Nein. Nee, weil Bahnbashing können wir jetzt gerade nicht gebrauchen.
So. War das Beste. So.
Ja, das ist, also ich bin technologisch, ich finde die Dinger auch spannend. Ich würde gerne mal in einem fahren, aber nach allem, was man darüber liest, auch die Erfahrungen aus da, wo die gebaut worden sind, das ist jetzt nichts, was total angenehm ist zu fahren anscheinend. Nochmal, viel zu teuer im Verhältnis. Wenn man das Geld nehmen würde, um die Bahn zu sanieren, anstatt eine Magnetschwebebahn zu bauen, ja, ist das da viel besser aufgehoben.
Oder Stuttgart 21 oder so. Ja, das ist schon nice.
Stuttgart 21, was halt doch nicht 26 in Betrieb geht, sondern noch später kommt. Ja, gut, andere Geschichte. Ja. Aber Stuttgart 21 ist halt auch deswegen ein Drama, weil er von Anfang an unterdimensioniert war. Ich bin ja sonst sehr, ich drifte ab. Du hast mich getriggert, du Schelm.
Das ist, wie gesagt, das können wir gar nicht.
Also, hä?
Stück 21 steht übrigens für 21. Jahrhundert, nur das mal hier rauszustellen.
So, und
ja? Das wird schon irgendwann dann dieses 21. Jahrhundert fertig.
Und ich glaube, wenn wir es wirklich schaffen, wir machen da eine Sondersendung ja, zu. An der Frostcon.
Direkt. Ist das so? Ja, nice.
So. Achso, nochmal kurz zum, wieso Deutschland im Glasfaserausbau so hinterherhängt. Auch das, andere Story, das war nämlich das war nicht mein Wirtschaftsminister, das war unser Kupferkanzler, ne, der Kohl, der hat einfach politisch entschieden, dass wir die Kupfer behalten und kein Glasfaser brauchen.
Hat er einen Kohlkopf?
Schon, ja.
Ich glaube auch.
Ja, und das zu dem Zeitpunkt, wo der gesagt hat, wir machen Kupfer und nicht Glas, da wusste noch niemand was von Vectoring. Das ist nur, ist der Not geboren später. Ah, ja. Aber jederzeit immer weiter mit den Kommentaren. Also eigentlich freue ich mich ja über so Kommentare. Ja. Mhm. Das ist nicht falsch
getriggert.
Man muss ja die Dinge auch diskutieren können. Ja.
Also ich will einfach in 10 Minuten hier einsteigen und dann in die Frostcon aussteigen.
Ja,
und wenn das die Magnetschwebebahn ist, dann nehme ich die Magnetschwebebahn.
Und wenn es ein ICE ist?
Wenn es ein ICE ist, dann nehme ich auch ein ICE. So ist es nicht, aber der ICE ist ja auch gut, es liegt auch an der Schweiz, muss man fairerweise sagen. Also in der Schweiz, wir haben, glaube ich, ungefähr so 2 Schnellzugstrecken und that's that. Und das ist schon auch ein bisschen peinlich. Und dann, ja, Bandbashing haben wir gesagt, müssen wir nicht machen, aber die sollen so ein Transrapid bauen, planen. Und dann sollen sie das Geld nehmen und dann sollen sie das in IC-Schnellstrecken stecken und in
das wär nice,
Ausbau.
Ne? Das wäre eine gute Sache.
Das wäre doch, würde ich auch nehmen.
Mhm. Quasi so die Investoren schön abrippen und dann doch was anderes damit machen.
Und dann doch einfach ICs bauen.
Ja, das fände ich nice. Das hört sich nach einem guten Move
an. Das wäre mein Businessplan gratis für die Bundesregierung, für hier.
Ja, ja.
Herr Merz.
Oder für die.
Oder so.
Für die Deutsche Bahn auch.
Wäre das immer.
Ja, die machen einfach ein Startup und sagen, wir bauen diese Shit-Teile und dann machen sie es doch nicht, bauen einfach ICEs, ICE-Strecken.
Das Problem ist, dass jeder, der in Deutschland in den letzten 10 Jahren Nachrichten gelesen hat, den nie glauben wird, dass sie das mal kurz machen, weil es ja das schöne
Planverfahren
gibt.
Das ist ein Startup.
Hier baut niemand mal kurz irgendwas.
Wir nennen sie einfach oben. Wir nennen das Startup nichts mit Deutsche Bahn, sondern wir haben einen cooleren Namen.
Train. Ja, ja, das Problem ist, du hast
Neudeutsche Bahn, genau.
Next Bahn. Neubahn.
Neudeutsche
Bahn. Können Sie in die Neudeutsche Bahn, können Sie einsteigen, das sind Sie in 10 Minuten vom Flughafen. Also das sind Sie direkt
in die Frostcon eingestiegen.
Ja. Zu Hause mit der Neudeutschen Bahn. Ja. Nice. Zack. Ja, ich finde Neudeutsche Bahn ist ein schönes, das wird die Bahn aber halt so, besser.
Ja, so auch so wie Neuland, der hat quasi den gleichen Vibe. Ja, da weiß niemand so genau, was das eigentlich ist, diese Neudeutsche Bahn, weil das ist auch einfach nur eine ICE-Strecke.
Ja, ich möchte hier auch noch den Chat würdigen, der gesagt hat, in Deutschland gibt's nur Schnellschnecken.
Oh. Mit so einem Schnecken-Emoji dahinter.
Mit einem Schnecken-Emoji dahinter ist.
Überall, wo jetzt Emojis dabei stehen, habe ich gleich das Gefühl, dass das irgendwie so ein Sprachmodell erzeugt hat.
Ja, vielleicht ist unser Chat auch ein Sprachmodell, wer weiß es schon so genau.
Ist aber ein sehr gutes Sprachmodell, muss man ja dazu sagen. Ja. Reagiert schnell, hat gute, witzige Sachen.
Ich meine, so es ist schon ein bisschen sehr philosophisch für den Anfang der Sendung, aber sind Menschen nicht auch einfach ein Sprachmodell?
Nee.
Nö. Gut, dann haben wir das auch geklärt abschließend.
Ich glaube nicht.
Nein.
Du kannst Menschen prompten, das stimmt, ja. Haben wir ja gerade gesehen bei Markus, wie man den prompten kann, dass
und dann kommt da ganz
irgendwelche irgendwelche Thesen raushaut. Ja.
Und dann kommen ganz viele Tokens raus, weiß ich nicht.
Ja, es kostet 0 Euro. Ja. Das ist nice, schon gut.
Gut, von guten Sachen zu weniger guten Sachen und dann würde ich sagen, kommen wir zum Toter der Woche.
Ja, hast du gut gemacht. Toten der Woche geht theoretisch auch, weil wir weißt du schon so genau, ob das jetzt richtig da rausfällt aus dem...
Toten der Woche.
Ja.
Gut, habe ich beides gesagt, einfach damit...
Eins von den beiden wird AI funktionieren, ich bin da... Die AI ist dabei.
Genau. Und zwar kommen wir zum Toten, da haben wir auch schon vor ein paar Sendungen irgendwann mal drüber gesprochen. Dieses BeCheeseFS, BeCacheFS.
BeCacheFS, CheeseFS, das war unser CheeseFS und das ist nicht... da jetzt.
Genau.
Und es ist auch, es wird also, niemals kommen.
Es war ja fast da, also es war ja im Kernel. Es wurde dann irgendwann gemerged und so. Es war dann irgendwann da und dann war es so ein Drama hin und her, weil dieser Hauptmaintainer, Mr. Overstreet oder so, heißt er doch. Genau. Kent Overstreet. Der hat sich irgendwie, also der hat einerseits hat er so ein paar Dinge gemacht, die halt nicht so im Linux Workflow Working Mode, so ein bisschen, also er hat so Changes vorgeschlagen, die nicht nur Bugfixes waren im Merge-Window und so, also zum falschen Zeitpunkt und Leute waren da nicht so happy und dann hat er auch irgendwie andere Leute outgecalled und war kontrovers, glaube ich, was man so gehört hat. Und dann hat sich halt auch hier mit Mr. Linux himself, Linus Torvalds, ein bisschen gestritten. Und der hat jetzt irgendwie für das upcoming 6.17 Release wohl entschieden, dass dieses Bcashfs wieder rausfliegt.
Das heißt, oh.
Ja, neuer Kernel hat es keinen. Ja. Genau.
Wir oh, finden, das ist aber doof jetzt. Und was machen wir jetzt?
Wie finden wir das? Kein Bcashfs benutzen, I guess. Oder selber bauen. Als hier Kernel-Modell oder so. Kernel-Modul.
Hm. Aber das ist doof.
Das, ja.
Es gibt auch schon wieder zu Bcashfs irgendwelche Horror-Stories, dass Leute ihre Daten verloren haben. Und das höre ich nicht gerne für ein Fallsystem. Ganz ehrlich.
Gerne und viel. Und ich habe es auch in diesem Podcast schon viel gesagt. Es gibt dieses eine Fallsystem.
Das nennt sich welches?
ZFS. Leute lieben das. Ist toll. Yeah. Es funktioniert.
Aber es frisst deinen ganzen RAM durch diesen Arc-Cache. Ist nicht in Ordnung.
Tja. Sonst sagen.
Ein Tod musste sterben, ja.
Ja, also kaufst du lieber ein bisschen mehr Memory und dann hast du halt.
Frisst, egal wie viel RAM, du hast immer die Hälfte.
Ja, aber du kannst, also es ist konfigurierbar, muss man fairer
wissen. Es ist konfigurierbar, du, stimmt schon, aber der Default ist halt schon echt.
Der Default
echt
ist
so.
Halt die Hälfte, ja. Du kannst es konfigurieren und ich meine, die Hälfte, wenn du irgendwie 64 das Gigabyte hast oder so, ist halt auch so.
32 jeweils, das ist halt schon mal echt eine Ansage, ja. Das ist okay, wenn du sagst, du hast einen Computer, der macht quasi dieses Dateisystem, dann ist okay, dann kann er auch die Hälfte dafür haben, aber wenn dein Computer andere Sachen macht, wie zum Beispiel in Chrome starten oder so, brauchst du halt auch doch schon mal die andere Hälfte.
Ja, er gibt das ja eigentlich auch wieder frei.
Ja, ja, ist schon klar, bis auf wenn er es mal nicht macht,
ja.
Das stimmt schon.
Ja, ja.
Also das hat mich schon ein paar Mal echt geschickt, hey.
Ja, also ich meine, ja, das fair, aber dann möchte ich hier das Argument anbringen, verlierst du lieber ein bisschen RAM, was du technically halt einfach einmal ein bisschen tweaken musst für deinen Use Case, weil einfach der Default halt die Hälfte ist, oder verlierst du lieber deine Daten? Ja, ich weiß, schwierige Entscheidung.
Ja, ich würde aber sagen, RAM ist schon besser, ja, da kann man jetzt, das ist halt schon echt so, ja.
Und vor allem eben, der Punkt ist ja, es ist konfigurierbar. Es ist halt einfach, der Default ist halt irgendwie, ja, die Hälfte oder so. Ziemlich viel auf jeden Fall. Aber es ist ja nicht so, als hätte ZFS nicht irgendwie Tuning-Parameter und so und du kannst es halt auch einfach umstellen und umkonfigurieren. Wenn du sagst, ja, aber ich will halt nochmal einen Chrome aufmachen, der irgendwie 30 Gigabyte von meinem RAM braucht.
Ja, es gibt noch ein anderes Thema, was mich zuletzt geschickt hat, weil es ein ZFS-Only-Problem ist, und zwar mit Atuin. Atuin ist dieses History-Durchsuche-Dingi-Teil. Und das hat Probleme mit ZFS. Und das sagt ab und zu Pool Timeout Waiting for Open Connection. Und das finde ich nicht in Ordnung.
What?
Und es ist auch nicht gelöst oder so. Es ist einfach, er hat das, warte mal, von letzte Woche hat er die Conversation geunlockt mal wieder und mal wieder gelockt und dann wieder, keine Ahnung. Also es ist nicht fertig irgendwie. Und die eine Lösung ist es, den Atuin Daemon zu benutzen, aber es ist, der blockiert dann quasi dein komplette Shell, wenn du es falsch machst. Und das ist auch Sack. Also ja, keine Ahnung, das ist mein Mimimi so ein bisschen vorgezogen.
Tja.
Spontan. Atuin. Und
ja, also ich.
Mein Laptop hat das zum Beispiel nicht, aber andere Computer, wo ich drauf bin, die haben das schon. Und ich weiß nicht genau, ob der jetzt so viel schneller ist oder so. Oder vielleicht hat er ein anderes Problem, was nicht toll.
Did you have an issue with ZFS and SQLite?
Ja, keine Ahnung.
What? Interessant.
Ja, tja, aber da dann habt ihr das auch mal gesehen. Gibt's da was?
Gibt's wohl.
Das ist noch aktuell, also das ist nicht weg oder so.
Ja, also das hier der Bug ist wohl auch. Also es gibt ja einen OpenZFS-Bug.
Ja.
Kann ich jetzt sagen, das ist so ein ZFS- und Linux-Problem. Ich glaube, das ist ein ZFS- und Linux-Problem. Wenn du ein Solaris oder ein FreeBSD benutzen würdest, hättest du das nicht.
Ja, nee, ist klar, dann hast du ja ganz andere Probleme.
Nee, weil du kannst ja keine Software laufen lassen. Das ist dein einziges Problem. Das sind nicht viele Probleme, das ist nur eins.
Nämlich hast du ganz viele Probleme gegen nur noch ein einziges Problem ausgetauscht, wie praktisch.
Ja, und das Problem ist voll klar.
Mhm. Solaris Atuin. Gucken.
Das gibt's bestimmt nicht.
Solaris. Also du kannst irgendwas in der SH pipen, aber ich glaube, dann ist
ich es noch nicht so, ja gut, das Ding ist, wenn es halt so somewhat Unix-compliant ist, dann wird's wohl auch auf einem Solaris laufen.
Oder Lars?
Ne, würde ich jetzt davon ausgehen. Weil, ja, also ich meine, schlussendlich ist es auch some kind of komisches Unix.
Ja. Nee, ich weiß nicht genau, ob das jetzt läuft oder nicht. Konnte ich jetzt nicht so schnell googeln. Warte mal, ich kann einfach ChatGPT fragen.
Ja. So. Also ich glaube, dass
Does Arduin run on Solaris Machines? So, und was sagt das? No, does not officially support Solaris. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf dem BSD, also ist ja schon voll nah dann.
Tja.
Es gibt keine Prebit-Binaries, aber du kannst es compilen. Es ist nur Rust. Oh, fuck. Rust, das, Rust, work on Solaris. Partially works on Solaris with limited support and unofficial. Uff. Ja. Crate ecosystems. Many crates use libc or epoll und das gibt's da nicht. Das ist natürlich blöd dann.
Tja, aber but ich expect mein, friction. Das sieht nach einem sehr ultraspezifischen Bug aus. Und du verlierst ja auch keine Daten, sondern es ist halt einfach, du musst halt einfach warten, oder? So wie ich das sehe.
Nee, es hängt so lange, dass es über irgendwelche Timeouts drüber geht und dann geht's gar nicht.
Ja, aber du verlierst halt keine Daten.
It took exactly 5 seconds. Ja, nee, du verlierst keine Daten, aber es ist... Ja.
Das schon, also ich meine, ich sehe, wie es scheiße ist, aber... Ich sehe auch, wie du keine Daten verlierst und das schon.
Irgendjemand hat einen traurigen Smiley dazu gemacht. Ich like mal diesen traurigen Smiley
trauriges,
auch.
Traurige Smiley plus eins.
Ja, ich glaube. 2022.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt, dass es,
sagt.
Es ist halt vermutlich kein einfaches Problem, das zu debuggen.
Ja, weiß nicht genau. Weiß nicht, haben irgendwelche Leute was dazu gesagt? Tada! 2 negative Smileys.
Tja, ich habe auch einen negativen Smiley gemacht. Ich habe auch einen traurigen Smiley gemacht. Gut, hatten wir nicht noch einen Toten der Woche? Ist der jetzt weg?
Das ist eigentlich ein Untoter. Deswegen ist der verschoben.
Ja, gut, ja genau. Dann der war quasi der Übergang von Tod zu Untot. Ich habe nämlich nicht mitbekommen, dass es quasi
ein Sterben war. Ich muss hier zuerst hier die Überschrift sagen, sonst ist die AI...
Sag deine Unt.
Genau. Ja, ja. Untoter der Woche. Und dann kannst du sagen, danke. Was ist denn untot? Was war tot, ist jetzt untot, gibt's wieder?
Was gibt es? Mindfactory.
Was ist eine Mindfactory?
Eine Mindfactory.
Nicht eine Mindfactory.
Eine Mindfactory.
Die Mindfactory.
Ist das so ein rechtsextremer Think Tank oder?
Könnte man denken. Es ist auch kein Startup von Elon Musk oder so.
Ja, das könnte auch sein, ja.
Mhm. Ja. Es ist ein Elektronik, quasi Hardware, Computerschuppen, wo du Sachen kaufen konntest, nämlich zum Beispiel eine Grafikkarte oder ein Mainboard. In Deutschland.
Ja.
Das ist ein deutscher Hardwarehändler.
Ich glaube, das ist das Problem, ne? Entweder bin ich zu jung oder ist zu deutsch.
Ich glaube, Hardwarehändler gab es damals auch schon. Auch in anderen Ländern.
Ich bin mir sicher. Also vor allem Mindfactory hat früher seitenweise Anzeigen in der CT geschaltet.
Ja.
Und man hat dann in der CT nachgucken können, wie teuer ist die Grafikkarte, was kostet der Arbeitsspeicher? Und dann konnte man, wenn man sich seinen PC aufrüsten wollte, das war die Informationsquelle, weil so ausgeprägt war das mit den Online-Shops damals noch nicht.
Das stimmt, es gab nicht so viele, ja. Mindfactory versus, was gab's noch? Alternate gab's noch und Case King.
Tja.
Das sind so die Sachen. Ja, Alternate und Mindfactory waren so die beiden großen.
Mhm. Und warum war es jetzt tot? Ist es tot? Was ist jetzt untot?
Sie waren insolvent. Hast du das mitbekommen?
Es ist untot, genau. Die waren mal kurz insolvent und dann haben sie jemanden gefunden, der sie kauft.
Aha.
Und? Rat mal, wer sie gekauft hat. Wir haben es ja schon quasi besprochen. Ich hab's nicht, also es war ein bisschen überraschend, muss ich sagen, ja. Weil das Angebot, was diese Firma sonst anbietet, nicht primär Hardware verkaufen ist. Das ist Heise. Heise hat Mindfactory gekauft.
Warum? Warum kauft er?
Echt? Also,
sind die nicht ein Verlag?
Was? Ja, könnte man denken.
Also denke ich, ja. Ja. Nicht könnte man, tue ich. Das ist, was ich ist, denke.
Ja.
Denkt
aber
man.
Die, ja, die sind ein Verlag auf Kreativmodus, nenne ich es mal. Und zwar, finde ich, merkt man an dem Angebot von Heise so in den letzten 2-3 Jahren schon sehr deutlich, dass die ein bisschen ausprobieren, ein bisschen über den Tellerrand gucken und überall gucken, wie sie sich positionieren können. Weil sie haben ja auch den Preisvergleich gestartet, sie machen Services auf ihrer Webseite. Es ist mehr als nur die Printmedien und sie probieren auch aus, in welche Richtung sie gehen können.
Sie haben auch diese Bestenliste und diesen Shit, alles dieses Zeug, was man alles, was ich immer wegblocken muss, ja, das ist schon echt super nervig.
Ja, genau, und also vielleicht ist das, weil sie als Verlagshaus mit dem Rücken zur Wand stehen, weil Verlage haben es ja nicht so einfach mit dem
AI.
Ja, das ist jetzt neu mit AI, vorher war es dieses böse Internet.
Mit diesem
also
Internet,
Heise ist ja Technologie positiv genug, um nie zu sagen, das böse Internet ist schuld, aber ich glaube, dass sie den Druck auch spüren.
Ja.
Und dann ist wahrscheinlich hier die Möglichkeit günstig, weil vorher irgendwas schiefgelaufen ist bei meinem Factory, an eine sehr bekannte Marke zu bekommen für einen Online-Shop. Vielleicht die kreative Idee, sich ein zweites Standbein aufzubauen.
Ja, oder halt das mit diesen ganzen anderen Sachen zu verdengeln, also mit diesem, wie gesagt, mit diesem Bestenliste und diesem Preisvergleich und diesem anderen Zeug. Und dann, keine Ahnung, müssen wir vielleicht keine Provision mehr zahlen an Mindfactory oder so. Wahrscheinlich
oder
nicht.
Oder sie kommen noch einfacher an die Hardware dran, müssen nicht immer
oder die können dann besser irgendwie die Preise abstimmen oder so, oder sehen da irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die da besser dann zusammenspielen oder so. Oder die kriegen dann immer schneller die Muster. Ja, das könnte man sich vorstellen. Ja, irgendwie sowas. Also von mir aus, ja. Ich meine, Mindfactory ist so ein Ding, was ich noch aus meiner damals Zeit kenne, ja. Wo ich noch Hardware, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt Hardware kaufen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt eine Grafikkarte kaufe.
Ja, Mindfactory.
Mindfactory.
Jetzt weißt du es doch, ja.
Bei Heise.
Mindfactory ist back in business. Heise hat.
Davor waren die insolvent, bei insolventen Firmen Zeugkauf ist immer ein bisschen tricky, da musst du aufpassen, immer per erst
Rechnung.
Bezahlen, wenn du, genau, per Rechnung bezahlen, ja. Aber jetzt ist ja nicht mehr so das Problem.
Genau. Und der Chat hat noch gesagt, hast du früher auch bei Geizhals eingekauft?
Nee, nicht bei Geizhals, aber das war ja schon einer von diesen großen Vergleichsportalen, oder? Was gibt's noch? Idealo?
Ist,
aber die
ist
gehört,
doch.
Ist,
also
ja,
Geizhals
ist auch Heise.
Ja. Geizhals ist Heise?
Ja.
Was?
Preisvergleich Internet Services AG Vienna Austria part of Heise Group.
Das ist
seit wann?
Seit
wann? Weiß ich nicht. Das
Schwann. ChatGPT.
Weiß.
Können wir da bitte eine Primärquelle für haben?
Ja, in der Wikipedia mal, steht, dass es Heise owned ist. Also für mich das ist Primärquelle.
Ja, aber dann steht doch da wahrscheinlich auch seit wann.
Ja, oder? Vielleicht, ja.
Nee, soweit. Wir fragen ja mal ein Sprachmodell.
Heinz
muss halt jetzt das Internet durchsuchen.
Seit 21 haben sie 100% der Shares und im 2014 hat Heinz Heise schon 75%.
Naja, das sagt hier dieses Sprachmodell aus, hat glaube ich Wikipedia gelesen.
Ja, kann auch Wikipedia. Das kann genauso gut Wikipedia vorlesen wie ich.
Mhm.
Vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen schlechter. Vielleicht kann ich das besser.
Ja, ich glaube, das kann es ein bisschen besser,
nee,
weil es halt einfach dieses Zusammenfassen-Ding gut kann.
Nein, ich kann das auch. Kann das auch voll gut. Ja.
Zeitpunkt ungenannt. Nach 2014 haben sie dann größer 90% Anteile gehabt.
Tja.
Ja, krass.
Tja, verrückt.
Okay, das heißt, sie haben die quasi innerhalb von 2 Jahren so nachträglich komplett aufgekauft.
Scheint so, ja.
Okay.
Aber
genau, es gibt noch Idealo, aber die gehören zur Bild und zu diesem bösen Verein da. Die darfst du eigentlich auch nicht benutzen. Was gibt's noch gibt's noch Vergleichsportale? Nee, oder gibt's noch?
Doch, nee, wie heißt
selber googeln.
Ja,
ChatGPT.
Günstiger, fiel mir gerade nicht ein, genau.
Das hört sich auch nach so einem Halt.
Ja, das klingt genau.
Bild.
Günstiger.de.
Ja, die sehen auch alle gleich, also sind bestimmt alles die gleiche Firma, oder?
Naja, günstiger.
Wo gehören die dazu?
Ach nein, nicht mehr. Die haben den Tiger nicht mehr.
Doch, unten rechts ist der. Tiger. Scroll mal ein bisschen runter.
Ah, da ist er doch, der Tiger.
Zum genau. Glück. Ha, Crisis of
da haben wir ihn wieder gefunden. Der günstiger Tiger, der günstiger, heißt der auch Gün?
Das ist Gün mit Vornamen und
Ste Tiger, aber irgendwo ist der Tiger drin.
Irgendwo ist
Günz, dann müsste Günz heißen eigentlich. Günz, der Tiger, der Günz-Tiger.
Ja, irgendwo Tiger. Ist der Tiger drin, das ist auch ein geiler
Werbeslogan. Skip, next.
Was?
Ist wart, gut. Wart. Ist ja nicht auszuhalten.
Okay, wo gehören die jetzt dazu? Team Deutschland gehören die.
Deutschland. Nein, günstiger ist selbstständig, glaube ich. Okay. Ist eine günstiger GmbH aus Hamburg.
Eine günstiger GmbH. Toll. Schreibe ich gleich mal auf als Titel. Günz.
Okay, okay. Produkte, Shopping-Netzwerk.
GmbH.
Preisinfo. Preis.info
gibt's noch. Wollen wir, bevor wir hier komplett abdriften, mal schauen, wer denn der nächste Untote ist. Und zwar wäre das Fefe und wir haben natürlich eine solide Tarnkappen-Info-Primärquelle gefunden.
Das ist schon ein bisschen traurig, aber ich glaube, niemand anders schreibt über das Zeug. Ja.
Wer ist
weil das einfach ich schon sehr persönlich ist, ja, und eigentlich sollte man sich da raushalten. Jetzt machen wir machen einfach mit.
Ich suche es nochmal raus und verlinke es dann auch. Ich hatte eben auf SecInfo Mastodon seinen Geschäftspartner, der das Lebenszeichen getutet hat.
Okay, das ist da unten auch, ja.
Ja, das ist auch in diesem Tarnkappen-Info.
Ah, verlinkt. Das ist
da ein Screenshot von diesem Ding.
Ja, aber es unten ist der Link im unter dem Screenshot ist auch der Link zum Tweet.
Okay. Tja, also er hatte gesundheitstechnische Probleme, er hat einen Schlaganfall gehabt, das ist schon ganz schön kacke.
Genau.
Jetzt ist halt die Frage, ob man dann jemals wieder Fefe bekommt, also als Blog und so, weil das macht dann ja schon fertig.
Schnelle und gute Genesung kann man da nur wünschen.
Ja,
und
auch so.
Ich glaube, in jedem verwandten Bekanntenkreis gibt es diese Horrorstories von Schlaganfällen, die gerade bei älteren Menschen dann so durchschlagen. Ich habe vielleicht eine recht hoffnungsvolle Geschichte dazu. Ich kenne jemanden, die einen Schlaganfall hat und die sich echt beeindruckend wieder gesund geworden ist. Also,
okay, krass.
Und das ist so, und das ist beeindruckend, was dann auch, also da war dann auch Sprachtraining notwendig und das ist dafür, wie schlimm das wohl war, ist das sehr, also nicht nur dafür, es ist insgesamt sehr beeindruckend und macht Hoffnung, dass so ein Schlaganfall nicht immer so fatal sein muss wie das, was man vielleicht auch von anderen Fällen weiß.
Okay.
Ja, also ich drücke ganz fest die Daumen, dass es hier beim Fefe auch gut läuft.
Mhm, genau. Mhm. Alles Gute auch von mir.
Alles Gute von Felix an Felix. Das kann ich
richtig. Von Felix und Felix an Felix, oder?
Genau, von Felix und Felix an Felix.
Das ist schön.
Da muss man als Felix auch zusammenhalten, auch wenn ich immer der gleichen Meinung bin wie
als
Fefe.
Felix muss man da zusammenhalten.
Genau, da muss man zusammenhalten. Gut, was auch zusammenhalten muss, ist Readline. Was ist Readline?
Tja, Readline. Kennt ihr Readline? Das ist eine Library.
Kenn ich.
Die GNU Readline Library.
Die eine Library.
Das ist das eine Ding, womit man Readline macht, genau. Wo du quasi Input bekommst. Das hat irgendwann mal zu Bash gehört, ist da so rausgezogen worden. Und es gibt eine neue Version von Readline. Könnt ihr das nicht, also ich habe gedacht, das ist einfach fertig. Das ist einfach fertige Software, da muss man nichts mehr machen, aber die haben richtig viel Zeug gemacht. Die haben auch irgendwie nicht normal hochgezählt mit 1, 2, sondern dann fängt es irgendwie A, B, C und dann bis, warte, das ist so PP ist es gekommen. Das ist ein bisschen so wie bei Excel, wo du dann so dann anfängst, die Dinger wieder von mit A hochzuzählen. Ja, das ist schon verrückt. Also die haben ganz, ganz viele Änderungen und neue Features in Readline.
Crazy. Und ist es jetzt in Rust oder so? Oder?
Nee. Also macht das Gleiche.
Tja. Verpasste Chance.
Ja, ein bisschen. Genau, Readline ist auch das, wenn ihr quasi Ctrl-R drückt und durch eure History guckt. Das benutzt auch Readline dann. Und ja, neue Version, krass. Also ihr hättet gedacht, das ist fertig. Das kann ich echt sagen.
Ja,
von gut. Minus 4, wo ist denn minus 4?
Was?
Der hätte es Timezone.
Ah.
Wo ist denn die? Minus 4.
Ja, nice. Ich meine, warum nicht? Vor allem, wenn es überall drin ist, schon.
Ah, das ist Amerika. Minus 4 ist Amerika. Ja, ist cool. Also, keine Ahnung. Ich finde super, dass sich sogar an so richtig alten Sachen noch was geändert und die Änderung nicht nur ist, oh, wir haben alles in Rust neu geschrieben.
Ja.
Das ist schon cool.
Ja, ich meine, ist nice. Also, Software, die maintained wird, ist ein gutes Ding.
Das Super, ja. Wir hatten es ja vorher erst mit dieser anderen Software, die jetzt weiter maintained wird. Und hier ist quasi ein Update von der Software, wo man gedacht hätte, die muss gar nicht maintained werden, weil die alles kann und quasi bug-free ist.
Ja.
Ja. Das ist the first public release of GNU Readline Version 8.3. Bestes. Ja, das war quasi das. Was haben wir noch? Fertig, oder? Ah, nee, warte mal, wir haben noch
Wir haben noch ein Übergangsding, und zwar dieses, ob AI tote Sprachen wiederbeleben kann?
Genau, also die Japan? Idee ist ja quasi...
In Japan?
Genau, also folgendes. Es gibt viele Sprachen auf der Welt, die nicht mehr von vielen Leuten gesprochen werden. Das sind diese ominösen, aussterbenden Sprachen.
Mhm.
Und wir wissen ja, dass diese Sprachmodelle, wenn die genug mit irgendwie so einem Kram trainiert werden, dass sie diese Sprachen dann relativ gut können, ja, das sehen wir ja, wenn du das Ding was promptest. Und ein Anwendungsfall ist es jetzt, laut der BBC jedenfalls, diese Sprachen, solange die noch von irgendwelchen Leuten gesprochen werden, da Sprachmodelle mit zu trainieren, dass diese Sprachen nicht aussterben, dass die quasi die Essenz von dieser Sprache zu diesem Zeitpunkt natürlich, dass die in diesem Modell gespeichert wird. Und ich finde, das ist ein recht cooler Ansatz. Natürlich ist Sprache immer eine Sache, die sich auch weiterentwickelt und so. Und man kann nicht sagen, okay, das ist quasi jetzt für immer diese Sprache, die dort gesprochen wurde. Aber
ja, Moment, das haben sie doch bei Latein auch gemacht. Das geht.
Okay, alles klar, sorry, ich nehme mal zurück. Du kannst einfach diese Sprachen einfrieren und sagen, es ist jetzt für immer diese Sprache, und wenn du die falsch sprichst, dann bist du einfach falsch. Mit Deutsch, also mit Sprachen, die tatsächlich gesprochen werden, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, das siehst du ja quasi mit Jugendwörtern und sowas. Die entwickelt sich ja schon weiter, auch Grammatik und so ändert sich ja schon. Sprachen verändern sich. Aber bei Sprachen, die halt so wenig gesprochen werden, da kann man dann solche Technologien verwenden, um die Sprache, die dort gesprochen würde, tatsächlich zu retten. Und hier geht es um eine Sprache, die von Japan versucht wurde auszurotten. Also da wurden die Leute quasi verfolgt, die diese Sprache gesprochen haben und hatten quasi kein Recht, quasi ihre Kultur auszuleben. Und zu dieser Kultur gehörte natürlich diese Sprache dann dazu. Und genau, das ist jetzt quasi so ein Ansatz, das noch zu retten. Es gibt irgendwie noch eine Handvoll Leute, die, wie heißt denn diese Sprache? Oh fuck, das Beispiel ist jetzt hier, Ainu heißt sie, glaube ich. Ainu, eine indigene Sprache, die auf irgendwelchen Inseln gesprochen wird, beziehungsweise auf einer Insel noch. Und ja, cool. Also ich finde es einen coolen Ansatz, und das deswegen quasi Untoter und AI, weil es da so eine schöne Verbindung zwischen den zwei Sachen gibt. Ja, das ist halt nicht nur, dass du nicht nur einfach nur Grafikkartenleistung verbrennen musst, weil Leute fragen, ob sie irgendwie, wie lange sie ihre Pizza im Backofen tun müssen oder so ein Quatsch. Oder was haben wir gefragt gerade, irgendwie andere dummen Sachen. Ja, warte, was war hier meine Frage? Ja, ich finde es nicht mehr. Guck mal, meine Frage ist schon wieder weg. Ja, habe ich so viel. Sondern dass man damit halt auch was anfangen kann, wo man vielleicht die Welt ein bisschen besser macht oder quasi irgendwas rettet, was tatsächlich bedroht ist. Und das ist irgendwie schon cool. Deswegen mag ich gern solche Sachen, quasi solche Anwendungsfälle, die nicht offensichtlich sind, quasi irgendwelche Sachen ein bisschen mehr convenient zu machen, sondern quasi die Essenz von der Funktionalität nutzen, ja.
Ja, unbedingt. Und die Vielfalt zu bewahren, die diese Menschen auf diese Welt gebracht haben, dass man die auch erlebbar macht. Also gerade, ich finde das bei Latein so schade, also ich musste Latein lernen in der Schule, es ist sehr viel in Latein niedergeschrieben, und Latein wurde benutzt, um Geschichte festzuhalten. Das ist auch gut, und deswegen wissen wir sicherlich auch viel mehr von dem, was damals war, als ohne, dass das so passiert wäre, von Mönchen in Klöstern. Aber das ist halt nicht die Sprache, die damals gesprochen wurde. Also das war die Sprache der Leute, die in den Klöstern saßen und das niedergeschrieben haben. Aber ich glaube, allein schon die Leute in den Klöstern haben anders gesprochen, und die Leute auf der Straße mit Sicherheit.
also niemand hat, glaube ich, damals in der Kneipe gesagt, Alea Jagda ist, um zu sagen, dass die Würfel jetzt ihr Ergebnis zeigen. Und das ist so das Coole an AI und das, was da noch kommen wird, auch dann kombiniert mit VR und vielleicht auch mal kombiniert mit Robotik, dass einfach dadurch sehr viel mehr erlebbar gemacht werden kann.
Mhm. Ja, also das, ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja.
Ja, also es gibt jetzt auch gerade, ich war in Ludwigsburg und die haben da so ein Museum und haben jetzt quasi ein neues Ausstellungsstück, wo du so ein Telefon hast und dann kannst du Leute anrufen, die in einer bestimmten Zeit dort gelebt haben und die antworten dir halt so, wie sie das in dieser Zeit getan haben. Und das war
ach cool.
Relativ cool, ja. Also es war alles noch nicht ganz perfekt, ja. Aber so von der Idee her ist es halt einfach schon eine coole Sache. Es ist so ähnlich wie das, was wir auch hatten, Leute zum Zweiten Weltkrieg, also Holocaust-Überlebende, zu fragen, nach welchen Sachen, die sie da halt erlebt haben oder was sie da gemacht haben. Mhm. Und das ist schon cool. Ja, das ist schon eine richtig, richtig coole Sache. Und ja, wie gesagt, also das ist jetzt ja,
also
der Schritt, wo man tatsächlich versucht, was Sinnvolles damit zu machen und nicht einfach nur Quatsch.
Ja, aber wir hatten ja auch diese eine App von paar.
Wer kennt sie nicht?
Diese eine App. Kennt ihr nicht diese eine App? Ihr habt sie bestimmt auch auf eurem Telefon.
Ja, diese ich habe die eine App. Die ist bei mir installiert. Die heißt App.
Das App, die App. Nee, es gab diese App, wo sie halt auch so historische Persönlichkeiten und so und dann einerseits
Director was. AI und dann. Nee, oder? Das war noch was anderes.
Entschuldigung?
Nee, erzähl weiter.
Nee, ich hab's akustisch nicht.
Character AI, aber die hatten andere Probleme. Das waren die Leute, die immer irgendwelche Teenager, die dann irgendwie Selbstmord begangen haben oder sowas.
Die hatten Hitler und so. Und als AI. Und das Problem war ein bisschen, dass die halt alle sehr, nicht geschichtstreu war.
Okay, sie haben halt irgendwelchen Quatsch erzählt.
Ja, sie haben halt irgendwelchen Quatsch erzählt und mit so einem AI-Ding kannst du natürlich schon auch sehr gut das Image von Leuten ja
aufpolieren
und so ein bisschen, bisschen verfälschen und so. Also da muss man schon auch eine gewisse Sorgfalt, glaube ich, haben, um das ein bisschen sich anschauen und nicht einfach, ja, und diese App war halt, ja, die war halt auch, glaube ich, vor allem so ein bisschen Shock-Value, bisschen, haha, man kann hier mit, keine Ahnung, den größten Verbrechern der Menschheit irgendwie sprechen und wir wollen hier einfach upcashen.
Und ja,
und
genau.
Und dann halt das, ja.
Und dann sagten sie, das war eine sehr gute Frage, die du mich gefragt hast.
Genau, und so, ja, und halt, ja, hat dann halt so, ja.
Nicht so
geschichtlich akkurate
genau.
Also Antworten gegeben. Und
ja, das kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wer das versucht umzusetzen.
Genau, ja, absolut. Also das ist kein AI oder nicht AI, sondern es ist halt einfach, ja, AI ist da dann halt wirklich nur das Tool und da kommt es halt wirklich drauf an mit den Leuten, die dahinter sind und ja. Wenn man das halt irgendwie, wenn man sich da Mühe gibt und so, dann ist es ein super cooles Learning-Tool. Und wenn man da einfach nur abcashen will oder sogar bösartig irgendwelche, ja, Geschichtsverzerrungen machen möchte und sagen möchte irgendwie, ja, das mit Hitler war ja alles gar nicht so schlimm, dann ist halt auch ein super Tool für das. Und da muss man schon einfach ein bisschen aufpassen und genau hinschauen.
Da muss man selber ein bisschen differenziert quasi mit den Sachen umgehen. Das ist schon schwierig, ja. Das ist nicht mit neuen Technologien und also mit dem Zeug, was ja jetzt quasi neu kommt, wo wir schon ein paar Jahre reden, das ist halt schon so, ja.
Ja, und jetzt können wir eigentlich, weil wir schon so tief drin sind, mal kurz den Titel der nächsten Kategorie sagen und dann können wir direkt da anschließen.
Dann sind wir sind ja schon voll in AI der Woche.
Exakt. Und passend zu dem, was da gerade gesagt wird, dieser kritische Umgang mit AI, habe ich einen Artikel mitgebracht, über ein Posting auf Reddit, was wohl ein Abiturient oder demnächst Abiturient verfasst hat. Ein Schülerbericht über AI. Der Artikel greift dieses Posting auf und schreibt da ein bisschen, berichtet darüber und bringt noch ein paar andere Aspekte mit rein. Und Quintessenz ist aber, dass dieser Schüler davon berichtet, dass die KI das Leben als Schüler zur Hölle macht.
Und
ich habe gesagt, macht alles einfacher. Du schreibst keine Aufsätze genau. mehr.
Ja, das ist korrekt. Und genau dieser Punkt macht ja aber das ehrliche Lernen in der Schule zur Hölle.
Ach so,
ja,
nee, machst
alle
du nicht.
Um dich rum, genau, wenn alle um dich rum die AI benutzen, um mal kurz eine coole Antwort parat zu haben, die aufzuzeigen und sie zu bringen, dann ist jedes, wir beschäftigen uns mit den Inhalten und wir formulieren unsere eigenen Sätze daraus, das ja. ist dann tot. Und das wird einfach auch übergebügelt. Und wenn du siehst, dass alle um dich rum in den Klausuren fuschen, und du versuchst als ehrlicher Schüler da durchzukommen oder mitzuhalten, das ist nur frustrierend. Und es führt eben auch dazu, dass die Leute sich mit den Texten, die so in der Schule durchgenommen werden und so, wo man ja dieses kritische Hinterfragen dran üben soll, das nicht mehr tun, sondern die schmeißen den Text in die AI, kriegen die Antwort und geben die ab und fertig. Und sie üben das selber nicht. Und das heißt, auch der kritische Umgang mit AI oder mit dem, was die AI ausspuckt, der bleibt völlig auf der Strecke. Und dann stellt sich die Frage, wenn man das liest, wie kriegen wir das in Schule implementiert, dass Leute einen kritischen Umgang mit AI und haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite noch bereit sind, Fakten zu lernen, historische Fakten, wissenschaftliche Erkenntnisse, um die Antworten aus der AI zu challengen, um selber überhaupt in der Position zu sein, zu sagen, das ist mein Wissen, das, was die AI mir gerade präsentiert, ist so abstrus, das akzeptiere ich nicht als Antwort. In die Position muss man ja auch erstmal mit einer soliden Grundbildung kommen, das sagen zu können.
Also ich glaube, schlussendlich läuft es halt vielleicht auch ein bisschen drauf raus, dass dieses klassische Test auswendig lernen, Wissen einfach wiedergeben.
Das ist tot.
Dass das halt
auch nicht mehr, ja.
Problem nee. Ist. Also ich glaube, es war schon immer ein Problem, aber jetzt mit AI ist halt einfach so, das ist halt einfach ein gelöstes Problem. Und was du halt ja eigentlich testen willst, ist ja Verständnis. Und wenn du es schaffst, Verständnis zu testen, dann kann jemand noch so viel AI benutzen, weil dann siehst du ja, ob Leute das verstanden haben oder ob sie halt einfach AI irgendwelche Keywords geben können oder ob sie irgendwelche Keywords auswendig gelernt haben. Und ich glaube, mündliche Prüfung ist halt, das braucht mehr Zeit, das ist halt weniger, ist halt schwierig, das
skaliert nicht so geil.
Skaliert halt scheiße, ist halt auch schwierig, das fair zu machen.
Schriftliche Prüfungen fair zu machen ist auch nicht einfach.
Ja, das stimmt, ja. Aber mündliche Prüfung ist halt schon so ein synchrones Ding, ja. Du brauchst eins zu eins, ja. Du musst ihm zuhören und du musst dann Rückfragen stellen.
Das skaliert nicht so geil einfach. Das ist schon richtig. Das wäre eine Variante, weil eigentlich ist dieser Bericht auch ein Offenbarungseid darüber, dass es nicht geschafft wurde, in der Schule den sinnvollen Umgang mit Handys zu etablieren. Weil der berichtet eben auch davon, dass ja, dann geben die halt vor der Klausur, wenn die Lehrer die Handys einsammeln, dann geben die halt das billige Zweithandy ab und haben immer noch eins in der Tasche und fuschen dann damit.
Ja, aber was ist das für ein Quatsch? Also Handys kosten 0 Euro, literally. Ja,
richtig. Aber es wird halt eingesammelt und das ist halt, vielleicht muss man doch nochmal konsequenter hingehen und doch darüber diskutieren, ob wir Handys nicht aus der Schule verbannen. Und Tablets im Unterricht einzusetzen, sicherlich ein cooles Vehikel. Aber wenn das dazu führt, dass die Kids nichts mehr lernen, weil sie einfach mal kurz die AI fragen,
aber
vielleicht doch nicht das
Problem,
Richtige.
Das Problem ist ja, schlussendlich, was du ja haben willst, ist Leute, die auch damit umgehen können. Und ich meine, die Realität nachher ist, Leute, also du hast halt ein Handy in der Hosentasche, du kannst halt diese Sprachmodelle einfach benutzen. Und das ist einfach ich weiß nicht, ob der richtige Ansatz wirklich ist, das einfach aus der Schule zu verbannen, weil es irgendwie auch so ein bisschen halt von der Realität entfernt, weil in deinem Arbeitsalltag, wenn du nachher irgendwo bist, wenn du irgendwo draußen bist, du kannst halt einfach dein Handy vornehmen, du kannst halt einfach die AI fragen.
Und kannst auch im Prinzip, in dem Teams-Chat kannst du das auch machen, ja? Das ist schon
Ja, aber in der Schule geht's nicht darum, den Umgang mit AI zu lernen.
Vielleicht sollte es darum aber gehen.
Jetzt klinge ich zugegebenermaßen schon sehr alt, aber es geht ja einfach erstmal darum, um die Grundlagen zu lernen.
Ja, aber das Problem ist doch AI und das ganze KI-Zeug und so, das ist nun mal ja jetzt Teil von unserer Realität. Das heißt, die Schule muss halt, das muss ich halt auch irgendwie.
Aber dann doch Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber dann doch in einem koordinierten, dosierten Rahmen und nicht völlig frei.
Ja, absolut. Also da bin ich absolut bei dir. Und das Problem ist natürlich auch, dass gerade so Schule und so, in so Ländern wie Deutschland und auch hier in der Schweiz und so, das ist halt ein ultra träges System. Das wird halt auch richtig krass überrollt von hier, der Realität. Und das ist halt
von der Realität,
Dass es halt einfach immer krassere AI-Modelle gibt und dass die irgendwie gefühlt alle 2 Wochen doppelt so gut sind wie vorher. Da ist die Schule halt, die sind da noch vermutlich 10 Jahre hinterher und das ist vermutlich optimistisch.
Ja, du kannst eben. Ja. Wer soll jetzt da einen Lehrplan aufstellen, wo wir nicht wissen, was nächstes Jahr kommt?
Genau.
Ja. Das ist so.
Oder in nächste Woche. Ja, das ist ja schon das Ding. Das bewegt sich alles sehr schnell gerade. Passenderweise, ich verlinke ganz kurz den Podcast Alles Gesagt mit dem Winfried Kretschmann, der tatsächlich über genau solche Themen auch wenigstens einen Teil von geredet hat. Das ist schon spannend, weil der ist relativ frisch und ich habe den heute erst gehört. Und genau diese Themen, wie quasi kann man solche Sachen oder was sollte man da machen? Also Winfried Kretschmann ist der, Grüne
Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Genau, Grüne Ministerpräsident Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg.
Genau, der hat da über dieses Thema geredet, witzigerweise. Genau. Also meiner Meinung nach auch. Ich denke, wir brauchen quasi den Umgang, also wie man mit KI umgeht im Unterricht. Und dafür braucht es quasi auch die Zeit. Und aktuell ist es halt, versucht man irgendwie das so ein Stück weit auszublenden oder quasi drumherum zu arbeiten, dass es sowas gibt. Aber es funktioniert halt nur so bedingt. Ja, es gibt quasi keine aktive Zeit, sich mit diesen Technologien oder mit der Technologie mit diesen Sprachmodellen auseinanderzusetzen.
Ja. Und ich.
Das ist schon problematisch, ja.
Ich glaube, ein Teil vom Problem ist halt schon auch, dass man sich halt lange darauf zurückgelehnt hat, dass dieses Wissen wiedergeben halt eine adäquate Testmethode ist, um zu schauen, ob jemand was verstanden hat. Und eigentlich geht's ja halt nicht. Wie Markus gesagt hat, oder? Es geht halt darum, es geht um den kritischen Umgang, es geht darum, ob du selber Dinge hinterfragen kannst und so. Und das ist aber das, was nicht getestet wird. Was halt getestet wird, ist, kannst du irgendwie.
Ja, das, was gerade getestet wird, ist das, was diese Sprachmodelle echt gut können.
Genau.
Ja, also das ist halt schon echt so, ja.
Und
also da sind die quasi Killer.
Genau, und das ist halt eigentlich, wenn man.
Und eigentlich bestätigt das die ganze Kritik oder viel der Kritik am Schulsystem, die ich die letzten 30 Jahre so gehört habe. Es bestätigt das einfach nur, wenn wir das, was das Schulsystem fordert, so schnell ersetzt bekommen.
Genau. Und das ist halt ein bisschen das Problem, dass man da sich vielleicht auch einfach das Leben ein bisschen zu einfach gemacht hat. Und jetzt, wird man halt von der ganzen, KI, AI, LLM, Fortschritt halt einfach überrollt und das wird jetzt halt einfach ein bisschen gehen, bis halt so ein träges Schulsystem da vielleicht auch irgendeine Antwort darauf hat. Weil es ist halt auch einfach ein ultra komplexes Problem. Also ich denke auch nicht, dass hier so eine, man muss halt einfach das machen und dann ist ist ja gut.
Realität ist oft halt sehr kompliziert, Ist nicht.
Aber eben, also ich glaube, der Key Point ist halt schon, dass man halt mehr versuchen muss, dieses Verständnis zu testen. Man muss halt testen, ob jemand das, diese Dinge verstanden hat und nicht, ob er irgendwelche Dinge einfach wiedergeben kann. Und das ist halt nicht trivial. Und das wird Schulsysteme in die nächsten paar Jahre sicher beschäftigen.
Jahrzehnte.
Ja, vermutlich Jahrzehnte. Tja, können wir aber hier als Podcast, glaube ich, auch nicht leisten, das zu lösen.
Nee, das ist auch nicht. Wir können trotzdem.
Wenn Ingo hier wäre, Ingo würde das natürlich.
Ingo würde unser Problem lösen.
Fingerschnips und dann wäre es gelöst, aber wir können das leider nicht.
Nur einmal den Ingo an die Macht lassen und dann repariert er alle unsere Probleme.
Genau.
Danke, Ingo.
Ingo for President.
Ja, Ingo für Bundeskanzler.
Ingo Kanzler. Kanzler Ingo.
Kanzler.
Da kann dann auch so Transrapid-Reden halten.
Genau.
Da würde ich ihn auch
kann sagen, sehen. Wie nice das alles ist oder nicht oder ja. Was auch immer.
Genau.
Winfried, jetzt wird's ganz ruhig.
Gut.
So, was haben wir noch?
Wir hatten, ich glaube, wir sind durch mit dem Thema, oder?
Ja, also so durch, wie wir es halt hinbekommen so durch, mit unserer Oberflächlichkeit,
ja, das,
die wir halt sonst immer mitbringen.
Das wird wohl noch ein, zweimal aufkommen, denke ich jetzt mal. Das Thema wird es noch länger beschäftigen. Dann, was ist ein Autovermieter?
Autovermietung, oder? Ja.
Was machen die mit AI?
Die haben ganz tolle Ideen, nämlich wie sie dir noch mehr Geld aus der Tasche ziehen können.
Was?
Meine Theorie.
Aber doch nicht. Autovermieter sind doch Leute, die immer super nett.
Sie sind so nett, die sind auf deiner Seite, ja. Die wollen das Beste, einfach nur das Beste für dich und das von dir. Das
Beste von dir ist dein Geld, ja.
Dein Geld, die wollen Geld von dir. Und dafür haben sie sich was richtig Tolles Neues ausdenken lassen, was ja immer voll blöd ist, quasi. Du bringst dein Auto zurück und dann sagen die, ja, die haben irgendwie einen Schaden. Aber jetzt haben sie es automatisiert und können jedes Auto voll schnell scannen und jeden Schaden sofort finden und dir dann quasi das in Rechnung stellen. Toll, oder? Sie haben eine Kamerasystem, wo das Auto durchfährt und dann sagt AI, ob es neue Kratzer hat. Das ist so deren Idee.
Ja, und dann zahlst du für jeden extra Kratzer.
Ja, oder für jeden, ja, weiß nicht genau, was sich die AI auch ausgedacht hat oder was sie denkt, was da ja vorher noch nicht war. Vielleicht ist es nur ein Schmutzfleck oder so, aber für AI muss zahlen. Und es ist auch nicht angedacht, dass du da jetzt quasi, dass du da sich dagegen wehren kannst, sondern wenn AI gesagt hat, dass du zahlen musst, dann zahlst du gefälligst dein Geld. Das ist so die Idee.
Tja, also.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Diese Autovermietung ausgedacht hat. Es sieht auf jeden Fall mega futuristisch aus, wie dieses Auto da durch diese Leuchtstraße durchfährt.
Ja, also was ich ja geil finde, in diesem Artikel steht irgendwie, was hat er gezahlt jetzt? 440 US-Dollar für so einen Kratzer.
Bei dem.
Das sind 250 US-Dollar für die Reparatur. So, ja, okay, keine Ahnung. Aber dann kommt obendrauf noch 125 US-Dollar Bearbeitungsgebühr und 65 US-Dollar Verwaltungsgebühr.
Was ist der Unterschied
zwischen
Bearbeitungs- und Verwaltungsgebühr?
Das ist einfach frech. Also ich meine, irgendwo bis zum...
Was ist das für ein Ticket? Die verkaufen irgendwie Tickets für irgendwelche Konzerte oder was? Was ist mit denen echt?
Was läuft? Ich meine, irgendwie ist schon frech vermutlich, dass sie ja hingehen und sagen so, ja, also ich meine eben so Kratzer und so ein bisschen was... Sollte ja eigentlich auch einfach normale Nutzung sein.
Ja.
Also ich meine, das ist ja eingepreist. Das ist ja...
Ja, klar. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist es obendrauf gepreist.
Ja, aber das Ding ist, das wird ja nicht... Also ich meine, das wäre ja auch okay, wenn es dann billiger wird. Aber das wird es ja nicht.
Es wird's nicht. Nee, also es wird ja, einfach nur teurer für dich.
Es wird gleich
aber
teuer,
du erzeugst mehr Shareholder Value. Denk daran, ja.
Das böse Wort.
Ja. Damit du die Leute, die unendlich viel Geld haben, nochmal 5% mehr Unendlichkeit Geld geben kannst. Toll, oder?
Ich weiß auch nicht, ich bin kein Fan.
Ich bin auch kein Fan. Ja, also quasi der Unterschied zwischen Bearbeitungsgebühr und Verwaltungsgebühr, tja, das ist einfach...
das ist einfach fuck you.
Extra Gebühr.
Ja, aber jede extra Gebühr ist mehr
Shareholder Value.
Holder Value. Du musst einfach
Du musst ja auch diese teure Maschine da bezahlt werden mit AI. Wenn die jedes Mal irgendwie ChatGPT promptet da für ein Bild, kostet ja aber schon Geld, ja, muss gucken. Vielleicht haben sie ja auch irgendwelche Nvidia-Grafikkarten das Ding reingebaut, deswegen ist es so teuer.
Ja, die Verwaltungsgebühr ist für die Grafikkarten.
Mhm.
Actually.
Grafikkarte muss verwaltet werden.
Genau.
Und dann muss man die Lüfte sauber machen. Und so.
Grafikkarten, toll, Memory Management, das,
verwaltet sich nicht von alleine.
Genau.
Da musst du immer Münzen und Scheine reinwerfen oben in die Grafikkarte und dann macht die quasi AI.
Genau.
So sieht's nämlich aus.
Dann sind wir auch durch.
Toll,
mit
oder?
AI, glaube ich, für diese Sendung.
Für diese Woche.
Und ich glaube nächste Sendung, da wird noch mehr AI kommen. Aber jetzt kommen wir zu den News. Und den ersten hier lösche ich, weil das war dieses Sprache AI in Japan. Und dann haben wir das Hut ohne mit W. CH Schwut?
Genau.
Wie würdest du das aussprechen?
Ich würde es Schwut nennen.
Schwut.
Wut.
Ist also so wie Wut? Ist so wie ein Tut auf Mastodon?
Nee, wie ein Schwut.
Ah ja.
Ah, ja. Ist ein Schwut.
Ah ja, dann ist alles
klar. Ja, also wie man es spricht halt, Mann. Gott,
wie
echt.
Spricht. Und wie spricht man's?
Schwut.
Ah ja.
Mhm. Also.
Was ist es? Warum ist
also,
es kaputt?
Also, Sudo ist kaputt, unglücklicherweise.
Ah, doof.
Ah, doofe Sache, ja. Sudo hat ja ganz super viele tolle Funktionalitäten, die anscheinend auch von irgendwelchen Leuten benutzt werden. Eine davon ist die Möglichkeit, für ein Kommando, die ein Changeroot anzugeben. Und Changeroot quasi, dass diese Kommandos nur in einer bestimmten Umgebung funktionieren. Zum Beispiel, wenn irgendwie, keine Ahnung. Die Idee ist irgendwie, dass du so einen Mail-Server hast und der soll nur in sein eigenes Mail-Server-Directory irgendwelche Kommandos mit Root ausführen können oder so. Mhm. Das gibt's quasi als Funktionalität und stellt sich heraus, diese Changeroot-Funktionalität, die ist niemals von dem ursprünglichen Changeroot-Entwickler dafür gedacht worden, irgendwas mit Security zu machen. Jetzt ist aber dafür genutzt worden und turns out, kann gehackt werden.
Hm.
So wie ich das jetzt verstanden habe, ist es aber ja nur ein Problem, wenn du diese Changeroot-Funktionalität tatsächlich verwendest, also in deinen EDC Sudoers, wenn du da irgendwo Changeroot machst, dass du dann gehackt werden kannst, sonst nicht. Und der Angriff geht quasi so, dass du eine Datei in etc, weiß nicht, nsswitch.conf legst, also in diesen gechangerooteten Ordner dann, also zum Beispiel, weiß nicht, var lib oder var www, hast du dann ein etc nsswitch.conf, und diese Datei, wenn du dieses changeroot Kommando durchführst, dann würde die gelesen werden und dann eine präparierte dynamische Library laden und damit kannst du dann quasi das unterliegende System angreifen, beziehungsweise das nicht gechange-rootete System.
Ja, unfortunate.
Bisschen doof, aber wie gesagt, man muss diese Funktionalität tatsächlich nutzen, damit es ein Problem ist.
Nee.
Ansonsten nicht so schlimm. Aber ihr müsst updaten. Ihr müsst immer alles updaten, die ganze Zeit. Ihr seid quasi in diesem ewigen Kreislauf des ewigen Updatens und die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, ist es, nee, es gibt keinen.
Alles abzuupdaten?
Es gibt, ja, alles, genau. Du musst einmal alles updaten und wenn du das geschafft hast und es gibt keine neuen Versionen von all deinen Sachen, die du benutzt, dann bist du frei.
Ja.
Das Problem ist quasi, es gibt neuere Versionen, die vielleicht noch nicht in deinem Paketmanager drin sind und du musst auch immer den letzten Head von dem Master bauen. Und wenn er nicht baut, dann musst du ihn fixen. Ja, ist ein bisschen schwierig. Aber dann hast du es geschafft. Dann hast du quasi das Update-Game durchgespielt. Und dann darfst du auch was mit Holz machen.
Geil.
Ja. Wissen viele nicht, aber es...
Wenn ich jetzt nichts mit Holz machen möchte, aber trotzdem so ein kleines NAS haben möchte, was würde ich dann tun?
Dann würdest du erstmal unsere ganze Sendung nachhören, ja, wo wir darüber geredet haben, wie geil das wäre, diese kleinen NAS zu haben, wo du 4 NVMe-SSDs reinwerfen kannst.
Aha.
Und dann würdest du diesen Blogpost lesen, wo jemand geschrieben hat, hey, es gibt voll diese 4 Slot NVMe-SSD NASes, die du einfach kaufen kannst und nur 399 Euro kosten. $399 beziehungsweise $300. Oh, das ist super geil. Das ist da. Es hätte auch ein Blast from the Past sein können. Für mich war es aber tatsächlich News, dass es diese Geräte jetzt tatsächlich gibt. Also die Geräte, wo du 4 Slots NVMe hast und du kannst sie einfach bestücken mit deinen NVMe-SSDs und bis dann ist alles super cool. Und die sind so klein wie eine Tasse. Und das ist ein komplettes NAS mit ganz viel Platz und so.
Gibt's die bei Mindfactory?
Ich denke schon, oder? Warte mal, wie heißt das eine von dem? Woodbox oder so? Oder?
GMK Tech G9 zum Beispiel.
Ja, genau. Und ich habe es jetzt hier mit reingetan, das hätte auch in alle anderen Kategorien reingekommen, aber wie gesagt, für mich war es News, dass es diese Geräte jetzt endlich gibt.
Und sie sind erstaunlich nicht teuer. Das war mein Takeaway.
Ja.
Ja, deswegen frage ich aber gerade so, ob es das bei Mindfactory gibt, weil diese Dollarpreise, das ist immer so, ich find's verlockend, irritierend.
Ja. Aber das ist, das müsste jetzt viel teurer sein eigentlich, weil jetzt wegen diesen ganzen Amerika-Ding oder sowas, die haben doch da voll die Probleme. Die haben doch da ihre...
Ja, Amerika hat voll die Probleme. Punkt.
Ja, die haben doch dieses Dings eingeführt, dass sie jetzt irgendwie für alles Geld haben wollen, was importiert wird.
Keine Ahnung. Ja, aber ich habe jetzt gerade alle dreimal bei Mindfactory gesucht und das,
Es gibt auf jeden Fall den GM Kartech NAS G9 bei Amazon. Da kannst du kaufen direkt so. Und zwar 199, das ist der G5, nee, den G9 willst du dann mit 12 GB, 249 Euro. Und das ist der Preis, wo du es jetzt haben kannst. Ja. Das ist schon cool.
Ja, Amazon, also bei Amazon bekommst du das Zeug.
Genau, also da kriegst du mindestens einen von den dreien. Und wenn du mindestens einen von den drei bekommst, dann gibt es bald auch die anderen. Der eine ist, glaube ich, im Pre-Order, deswegen kannst du den noch nicht irgendwo anders kaufen. Aber dadurch, dass es mindestens schon einen jetzt direkt so zu kaufen gibt, wird es auch mehr geben.
Ja.
Und also das ist quasi meine...
Fairerweise muss man auch sagen, ist, glaube ich, so von, wenn du das Zeug direkt von China bestellst, also irgendwie AliExpress oder so, da gibt's solche Mainboards und Minicomputer mit so Specs schon länger. Und von da
aber auch mit 4 NVMe-Slots, das weiß ich
schon,
nicht. Das habe ich nie mitbekommen und deswegen fand ich es jetzt nice.
Also, ja. Also es würde mich überraschen, wenn du nicht so vergleichbare Systeme da jetzt findest.
Okay.
Vielleicht auch noch nicht so lange, aber
ja. Auf jeden Fall ist diese Zeit gekommen von diesen kleinen NAS. Keiner kauft sich mehr so ein großes NAS, wo da noch irgendwie 3,5 Zoll Platten reinsteckst.
Und,
das macht man einfach nicht mehr.
Und wenn ich das richtig gesehen habe, haben alle drei, die er jetzt hier gepickt hat, mindestens 2,5 Gig Ethernet.
Ja.
Was
genau, also das
ist
auch da. Also 2,5 Gig Ethernet ist jetzt das, was du normalerweise kaufst.
Ja. Und Switches,
ja, genau.
Die 2,5 Gig können, kosten halt auch nicht mehr die Welt. Also es ist auch einfach bezahlbar. Also es geht vorwärts.
Das ist super cool einfach.
Nicht alles ist schlecht.
Nicht ist alles ist schlechter geworden auch, ja.
Genau. Also.
Ja, also es gibt die mit diesen 2,5 Gig N100 schon ganz oft jetzt, aber es ist nicht so einfach bei AliExpress jetzt zu finden,
ja,
ob
ja,
das Ding jetzt 4 mal NVMe hat. Das ist quasi unmöglich.
Das halt.
Du musst quasi alle anklicken.
Ja, ja.
Wie so ein
das Clap. Kannst nicht einfach so ein Filter und sagen, ich hätte gerne das, ja. Glaube ich. Du musst halt.
Aber das machen die mit Absicht.
Ja.
Das wollen einfach, dass du mehr Shit anguckst.
Damit du extra noch ein extra Board kaufst.
Ja. Hier habe ich mindestens einen gefunden.
Ja.
Der hat DDR4 NVMe Intel N305, aber da gibt es verschiedene Versionen.
Ja, ich hab das Gefühl, ich habe mir vor ein paar,
geil.
Ja nicht vor ein paar, vielleicht vor einem Jahr oder so, mal für einen Router was angeschaut.
Mhm.
Und das war halt auch so ein System in dieser Größe und das hatte dann aber auch irgendwie 4 NVMEs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das ist geil, das ist super cool
aber
einfach, super, super cool. Also ich habe jetzt hier mindestens eins gefunden, das kostet knapp 200 Euro, kannst du direkt kaufen jetzt auch.
Ja.
Nice.
Also, ja, das ist...
Die Zeit ist gekommen, sie ist endlich da und jetzt muss ich überlegen, ob ich mir jetzt einfach einen NAS kaufe und da diese große Box da wegtue. Und ich habe vor der Sendung schon geschaut und das, was da jetzt gerade an Intel i5 drin ist, das ist quasi vergleichbar mit dem N100 oder N150.
Ja.
Das liegt halt daran, weil die Box schon mega alt ist, das ist 2017.
Aber, also vergleichbar in Power, aber weniger Strom.
Genau. Das, genau, also
Unterlast.
Genau, genau. Also das eine hat 35 Watt TBD und ungefähr 6 Watt Idle, ja, würde ich sagen, oder 5 Watt Idle. Und diese N100, die haben halt 6 Watt TBD, also 6 Watt Vollleistung. Und das heißt, die sind da drunter, ein ganzes Stück da drunter, wenn du die einfach nur laufen lässt. Das ist schon cool.
Tja, das ist echt geil.
Ja, deswegen, vielleicht muss ich das jetzt kaufen. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon was gekauft habt und damit zufrieden oder nicht zufrieden seid.
Genau. Und das ist ja wichtig für dich, das sind halt normale Intel-CPUs, das heißt kein Krepel.
Genau, kein Krepel-Arm-Shit, wo du deinen Kernel selber bauen musst oder irgendwelche Dings-Trees, irgendwelche Device-Trees laden musst und irgendwie aus dem Internet zusammen kopieren musst oder so ein Scheiß. Das ist schon cool.
Bei da für Peripherie und so muss man schon auch immer noch mal schauen.
Ja, muss man mal gucken, aber das, also grundsätzlich funktioniert es besser.
Ja, genau. Aber muss man schon auch immer noch ein bisschen aufpassen. Kann schon auch noch passieren, dass man da wohl für irgendwas dann komische Treiber braucht. Aber wenn man jetzt so das Zeug anschaut, das ist irgendwie Intel Nix, das ist, glaube ich, dieser i226V-Dingsi für 2,5 Gigabyte LAN und so, was recht Standardzeug ist. Also da hast du vermutlich nicht so viele Probleme.
Ja, genau. Ach ja, stimmt. Da hast du ja immer noch dieses Ding, dass nicht alles immer zu super geil von Linux unterstützt wird.
Genau, da muss man halt schon auch noch mal ein bisschen aufpassen, aber ich glaube so, das meiste Zeug mittlerweile ist ja recht Standard, was eigentlich ganz geil ist.
Ja, was ich jetzt nicht so super schnell herausfinden konnte, ist, ob diese Intel N100 oder N950, ob die QuickSync von Intel unterstützen.
Mhm.
Das ist quasi dieses Transcoden von weiß nicht, H264 und sowas. Wenn die das können,
dass das mal eigentlich in NAS haben will.
Genau, also, und dann kannst, ja genau, das willst du auf jeden Fall in dem NAS haben. Früher musste man immer gucken, ob das AES-NI hat, damit du deine Festplatte verschlüsseln kannst. Jetzt musst du das nicht mehr gucken, aber du musst jetzt quasi nach QuickSync oder nach was Vergleichbaren schauen. Und ja. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so mega fündig geworden, aber ich glaube, es geht schon. Also irgendjemand im Internet hat in irgendeinem Blogpost oder so geschrieben, dass es funktioniert. Von daher, das ist quasi alles, was ich jetzt als Primärquelle habe. Ja, aber es ist cool. Also super cool. Einfach kleine Computer, am besten ja wenig laut und vielleicht sogar komplett passiv. Ist halt schon geil einfach. Ist halt schon richtig, richtig cool.
Kann da schon, da geht schon
keine
was.
Keine echten Netzteile mehr und so, dieses ganze Zeug fährt alles weg, du drückst quasi so ein ThinkPad-Netzteil hinten rein, also von der Größe her, und dann funktionieren die schon. Das ist cool, das ist richtig cool. Kannst du in deinen Schrank reinstellen, musst es nicht verstecken unterm Tisch.
Die Zukunft ist jetzt.
Ja, die Zukunft ist jetzt. Jo, das war meins.
Ja.
Was haben wir noch?
Finde ich gut, plus eins und like.
Railfinder, was ist das?
Nee, vorher haben wir noch einen Einschlag von Microsoft.
Genau, Einschlag. Der Brace for Impact. Und zwar, was passiert? Secure Boot Zertifikate werden geupdatet.
Aha. Das heißt?
Das weiß keiner, was es so genau bedeutet.
Dinge gehen kaputt.
Ja, oder? Das auf jeden Fall. Irgendwelche Dinge gehen kaputt. Und zwar, die ersten Secure Boot Zertifikate von Microsoft, die sie ausgestellt haben, die laufen im Juni 2026 ab. Das ist doof, oder? Also wenn irgendwas abläuft, dann kannst du das nicht mehr benutzen. Und das, was wohl passieren wird, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist, dass dein System, wenn das Secure Boot aktiv hat und diese Microsoft Zertifikate verwendet, dass es dann nicht mehr bootet, wenn Secure Boot an ist. Was ja schon doof ist.
Ja, also ich habe so einen Computer an der Boot nicht mehr. Finde ich doof, ja.
Stell dir vor, das ist dein Computer, aber du möchtest gerne, dass er bootet.
Ja.
Dann, damit das weiterhin funktioniert, musst du die Secure Boot Zertifikate updaten. Und wie das funktioniert, keine Ahnung, ich glaube, es kommt drauf an.
das ist die Antwort oder die Anleitung, die Anwender so lieben. Es kommt drauf an, guck mal im Internet nach.
Auf was kommt es denn drauf an?
Ob du ein Copilot Plus PC hast von 2025, dann bist du nicht affected.
Ah ja. Und wenn ich das nicht hab, dann bin ich affected.
Ja, das heißt quasi alle Leute, die nicht Copilot, ja klar. Ja, und was du jetzt machst ist, bla 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 bla, take action today.
Ja, mach was.
Begin, bookmark the Secure Boot Certificate Rollout Landing Page. And take the readiness survey. Naja, okay. Dann macht er das wohl. Und dann, wie geht denn das jetzt? Call to action, bla 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 bla. Ich weiß es immer noch nicht. Also du musst irgendwas machen dann. Microsoft sagt, du musst irgendwas machen. Wenn du...
Eine readiness survey, also befragen die dann deinen Rechner direkt oder musst du das noch beantworten?
Das werde ich jetzt herausfinden. Nee, das ist so eine office.com response page. How many Windows devices does your organization manage? Das ist, glaube ich, auch nur so eine Frage, wo sie das dann abgleichen mit ihren Verträgen oder so.
So ein Scam.
Bla, 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 bla. Ich weiß es immer noch nicht. Also, keine Ahnung. Ja, du musst auf jeden Fall irgendwas machen. Ist sehr problematisch, weil ansonsten booten all deine Computer nicht mehr, wenn du Microsoft benutzt. Also Microsoft Windows.
Ja.
Und wenn du zum Beispiel Linux hast, dann ist es auch ein Problem. Wenn du zum Beispiel Ubuntu hast oder sowas, weil das bootet dann ja auch nicht mehr mit Secure Boot, wenn ich das richtig verstehe.
Ich denke, alles, was mit Secure Boot dann... außer...
Du machst es selber.
Ja, du kannst ja bei Secure Boot kannst du ja auch selber ein
genau, deine
Key
dann
hinterlegen. Dann nicht.
Genau, dann nicht. Dann ist es
dann
quasi,
bist du fein raus.
Ist deine einzige Möglichkeit, da drum herumzukommen, ist ein kompletter Freak zu sein und irgendwie solche Sachen wie
Lancer Booter zu benutzen. Das Ding ist, ich habe das gemacht, weil...
Okay, nice.
Muss ich gerade überlegen. Irgendwas... Aber war es vielleicht Grafikkartentreiber oder so? Weil ich irgendwie Grafikkartentreiber selber bauen musste und dann war irgendwie so, ja, und dann musst du hier so ein Zertifikat installieren und musst hier das machen und dies machen. Dann habe ich das gemacht und jetzt...
Hast du eigene Zertifikate installiert?
Habe ich wohl ein eigenes Zertifikat installiert für Secure Boot. Aber ja, also sonst... Und es war erstaunlich easy, wenn ich mich so zurück... Was ich mich so erinnern mag. Das,
okay.
Das waren wirklich einfach so, ja, okay, klick hier, führ das aus, dann musst du irgendwie neu booten, dann musst du das einmal akzeptieren, dass das jetzt ein neues Zertifikat ist und dann that's that. Also ich glaube, zumindest unter Linux kann man diese Experience...
Kann man sich das schon mal antun.
...relativ easy machen.
Ja, also
aber
ich habe das bei mir auch, ich habe quasi auch ein System, was mit den eigenen Keys... bootet. Ich benutze Lancer Boote unter NixOS. Bin quasi einer von diesen Freaks. und die Experience war ziemlich gut. Da kann man echt nichts sagen, weil du musst nichts im BIOS machen oder du musst da quasi nicht irgendwie rumfummeln, sondern alles geht über dieses UEFI-Interface.
Mhm.
Und das ist halt schon ein Gewinn, ja. Da erzeugst du dann quasi deine eigenen Keys. Es wird automatisch für Signing dann auch diese Keys verwendet und so. Die werden da hinterlegt und dann ist quasi alles cool und alles ziemlich straightforward. Und du bist dann quasi auch unabhängig. Und das ist schon cool. Also das kann man auf jeden Fall machen.
Tja, absolut.
Ja. Und wenn ihr das nicht macht, wenn ihr quasi irgendwas anderes benutzt, dann müsst ihr halt jetzt gucken, müsst ihr irgendwie diesen Microsoft-Server ausfüllen oder so. Weiß nicht genau, was man da macht.
Ja, neuen Computer kaufen.
Sick. Ja, genau, so ein Copilot Plus, das musst du kaufen. Ja, Copilot Plus Dings. Secure Boot, Ubuntu 2026, Problem. Ich guck mal, ob da auch was schreiben. Newly PC, bla bla.
Tja, wissen wir das nicht?
Nee, wissen wir gerade nicht.
Wissen
also,
das
müsst ihr dann selber schauen, aber es ist auf jeden Fall voll das Problem. Also, es ist quasi noch viel näher als dieses 2038-Problem. Es ist nicht so kritisch. Ja, weil es ist ziemlich klar, was da nicht mehr funktioniert und auch wie du es reparieren kannst. Außer du hast dein BIOS-Passwort vergessen.
Ja, dann ist es doof.
Worst case ist es quasi, das Secure Boot zu deaktivieren für die Zeit. Dann bist du natürlich hackbar. Aber vielleicht ist es auch cool, dass du dein Computer wieder starten kannst.
Ja.
Ja. Das ist quasi das. Aber, trotzdem blöd, ja. Also speziell jetzt für Leute, die jetzt nicht so mega technisch versiert sind und sich dann fragen, warum ihr Computer nicht mehr bootet.
Ja, ich meine, das sind auch dann die Leute, die was einfach einen neuen Computer kaufen, oder?
Das vielleicht, das ist der Plan.
Aber ja,
vielleicht
es ist natürlich auch, also das ist schon ein bisschen Dickmove. Also, weiß ich nicht.
Das ist aber eigentlich mit Ansage, oder? Also ich meine mich zu erinnern, dass das mit auch einer der Kritikpunkte, als Secure Boot kam, war, dass man von der Pflege dieser Zertifikate abhängig ist. Naja.
Mhm. Okay, dann, also mit ein bisschen Glück kannst du Secure Boot mit updaten, also du kannst die Zertifikate updaten. Muss man sich natürlich anschauen, wie es alles funktioniert. Vielleicht geht es auch total automatisch und dein Computer kümmert sich darum. Das hat auf jeden Fall gerade der Chat gemeint. Habe ich nur so vorgelesen.
Ja.
Also vielleicht geht's so, vielleicht ist alles überhaupt gar kein Problem und wir machen zu viel Gedanken und eigentlich ist alles total klar und du bekommst dein neues Microsoft Update und es repariert alle deine Zertifikate. Wer weiß das schon so genau?
Ja, der Schwarzmaler-Podcast mal wieder hier.
Ja, vielleicht machen wir uns zu viel Gedanken. Vielleicht ist einfach alles fertig. Alles ist fertig. Alles funktioniert für immer.
Ja.
weil sich Leute um...
Weil man Dinge im Railfinder finden kann. Kann man da...
Ja, der Railfinder ist super.
Kann ich da direkt Leute, auf der Seite mein Transrapid, also in 10 Minuten, also wenn
den,
ich jetzt...
Kann man den da auswählen? Genau, ja. sind da diese Spezialzüge auch mit eingetragen für besonders cool?
Also mal langsam, lass doch mal vorne anfangen. Was ist das,
das wovon weiß ich
wir
nicht.
Hier eigentlich reden?
Das weiß
und
ich nicht.
Und zwar gibt es seit kurzem railfinder.eu und das ist ein Portal für Leute, die in Europa Zug fahren möchten und vielleicht auch grenzübergreifend Zugtickets buchen müssen. Man kann mit Railfinder Zugverbindungen in ganz Europa finden und Tickets kaufen in Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien. Und wenn man aus oder nach diesen in eins dieser Länder fährt, auch in die Nachbarländer. Also das ist dann dieser grenzübergreifende Verkehr, ist dann inklusive in dem, was buchbar ist. Und die haben sich eine Menge Mühe gegeben, um das möglich zu machen. Also sprich APIs angebunden von Zuganbindern etc. und arbeiten noch weiter daran, das weiter auszubauen. Und es ist ein wunderbar aufgeräumtes UI. Also ich find's echt schick. Jetzt meine nächsten Züge habe ich gerade schon gebucht. Ich werde mal gucken, dass ich das demnächst ausprobiere.
Ja, das immer wenn ich jetzt solche Videos in Webseiten sehe, habe ich das Gefühl oder überlege ich mir, ob das jetzt ein Computerbild ist oder ein Computervideo. Das ist schon ein bisschen traurig, aber aber es sieht jetzt okay aus. Also vielleicht ist es auch kein Problem, aber keine Ahnung.
Sie zeigen keine Ticketpreise an, oder? Also du musst da dann dich irgendwie reinklicken. Nachdem du die Verbindung hast, kann das sein?
Ich probiere es mal aus hier. Ich mach mal von Berlin Südkreuz nach Rom.
Ticketpreise. Du willst doch fahren.
Genau. Du gibst denen einfach das Geld, was sie haben wollen.
Ah, okay.
Das wenn ich das richtig verstanden habe, sind die natürlich nur Vermittler. Also die leiten dich dann weiter. Aber wenn ich hier auf eine Verbindung klicke,
das lädt bei mir
dann kriege ich einen Preis angezeigt. In den Suchergebnissen sehe ich noch keine Preise. Das stimmt. Ja.
Bei mir lädt
in den Tickets. Das habe ich jetzt nämlich probiert. Ich habe jetzt einfach mal von hier nach Froscon eingegeben und dann steht da, dass es mehr als 10 Minuten sind und da bin ich dann schon wieder traurig.
Technical Issue, sagt er bei mir. Booking not possible.
Der Felix hat es direkt kaputt gemacht. Na toll.
Da steht aber auch noch Beta, muss man dazu sagen.
Ja, dann ist in Ordnung. Darf es auch mal nicht funktionieren, das passt schon. Was ich ja witzig finde, ist, dass dieser Railfinder für Deutschland, Benelux, Frankreich, Italien funktioniert, aber die Firma selber in Schweden registriert ist. Das ist halt schon nicht so. Kann man so machen. Ich meine, ist nice und so. Okay. Ja, also keine Ahnung. Wenn es funktioniert, ist super, glaube ich. Was ja noch cool wäre, wenn die den billigsten Preis macht und nicht einfach den Preis.
Ich fand die Sortiermöglichkeiten ganz cool, da, dass du sagen kannst, kürzeste Verbindung, schnellste Verbindung.
Billigste Verbindung.
Geht, genau, das. Ich bin jetzt schon wieder weg von der Seite. Geht wahrscheinlich auch, oder?
Weiß ich nicht. Von?
Sie markieren auf jeden Fall, sie immer haben, also das meinte ich mit aufgeräumt. Sie markieren schön viele Dinge sehr klar. Hm.
Aber eben, ich glaube nach Preis ist aktuell noch
nicht. Es gibt Best, Fastest und All Departures.
Ja.
Das
Travel at Night Stage.
Und dann sagen sie noch, machen sie noch Fähnchen dran für kurze Umsteigezeiten, wenn du nicht irgendwo für eine Stunde in Mannheim festhängst oder so.
Eigentlich wünschst du dir ja mal mindestens eine halbe Stunde Umstiegzeit.
Umsteigezeit? Nein.
Doch, was?
Gleiche, auf dem gleichen Bahnsteig, 3 Minuten bitte.
Ja, klar. Und dann immer Angst haben, dass der Zug nicht doch noch herausfindet, dass er irgendwie nicht so schnell fahren darf oder so.
Ja, also, oder dass wir jetzt neuerdings Grenzkontrollen in Deutschland machen müssen und deswegen die Züge an der Grenze aufgehalten werden und deswegen Verspätung bekommen.
Ja, aber
oder
solange,
Absurdität.
Solange alle Züge quasi da Verspätung haben, ist glaube ich okay, oder?
Nein, es gleicht sich nicht aus, es potenziert sich.
Ah, das ist nicht so gut, oder? Potenzieren ist nicht so gut.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das der erstrebenswerte Zustand in diesem Zusammenhang ist. Definitiv nicht.
Das Potenzial des Spätkommens erhöht sich auf jeden Fall dadurch.
Tja, nicht gut.
Das ist nicht so gut, finde ich. Also, weiß ich nicht
gut,
so genau.
Aber was wir gut finden, sind Themen. Und wir haben voll viele
Themen. Wir haben Themen?
Ich weiß nicht, warum das alles in Themen ist, aber...
Hä, was geht denn bei euch? Smart Home Management System.
Tja, was ist ein Smart Home?
Wer war das? Ingo oder was?
War das Ingo? Nee,
Markus, sind alles deine Themen.
Nee, das ist Ingo. Wollen wir das Ingo schieben?
Ja, dann schieb mal das.
Weil da kann nur der Autor was zu sagen. Das nächste, das ist von mir tatsächlich. Das haben wir vom letzten Mal geschoben. Ha,
Glasfaser. Leute lieben Glasfaser. Ich gehöre dazu.
Erzähl mir.
Ich hätte auch gern Glasfaser.
Aber
eigentlich ist das was, was ich gefragt worden wird, weil man davon ausging, dass ich ja auch bestimmt Glasfaser habe. Habe ich aber noch nicht, weil bei uns geht das mit dem Buddeln in den Straßen nicht so schnell.
Mein Beileid.
Genau, und mitgebracht habe ich den Link auf den Heise-Artikel, der davon berichtet, dass die Bundesnetzagentur beschlossen hat, oder nochmal unterstrichen hat, dass es auch bei Glasfasermodems, wie schon bei den DSL-Modems, so ist, dass die Modems vom Anbieter keine Pflicht sind. So, und da war dann einfach die Frage, ob da schon jemand Erfahrung mit hat, das auch durchzusetzen. Und die Frage wollte ich einfach mitbringen und hier in die Hörerschaft weitergeben. Da würde ich mich über Kommentare freuen. Das finde ich nämlich auch eine ganz spannende Sache. Was mache ich, wenn hier dann mal irgendwann das Glasfaser liegt und aber mein Provider sagt, hier, du benutzt aber schön unser Modem, ne? Die nennen das ja auch anders als Modem, ja,
ist das über,
OTA.
Ist das überhaupt noch ein Modem, weil...
ONT, oder?
Der ONT, genau. Und was man ja aber als Anwender eigentlich will, ist die Glasfaser direkt in die Fritzbox stopfen. Ja.
Also du willst eine Glasfaser und du willst da dein SFP und
genau.
Sie sagen dir, welche sind... SFP du nehmen musst, weil das muss ja auf der anderen Seite wie matchen. Das noch finde ich noch fair enough, dass sie dir sagen, ja, das ist halt so ein Senden auf dieser Frequenz, Empfangen auf dieser anderen Frequenz. Aber dann sollen sie da einfach IP drauf machen und gut ist.
Genau. Mhm. Und in dem ONT ist eben, also abgesehen davon, dass du noch ein Gerät da hängen hast, was du mit Strom versorgen musst, ist auch nicht ganz klar, was da so drin passiert, oder?
Ja, also ich habe schon mal so eine Firmware von so einem Gerät gesehen und das ist ein bisschen gruselig. Und da kann ich das
sogar nicht sagen.
Ja.
Okay.
Das war... Naja, die Geräte werden halt gebaut und dann funktionieren die halt zufälligerweise für mehrere Hersteller, wenn du ein bisschen was änderst und so. Ja, keine Ahnung. Also für mehrere, also sind von einem Hersteller für mehrere Anbieter und die sind halt auch schon ein bisschen... Es sind halt so embedded shit schnell zusammengebaut, wie man sich das so vorstellt, ja. Das
ist ein bisschen Krebelzeug.
Krebelzeug, ja. Und das, da läuft halt auch ein echtes Linux drauf, also wenigstens auf den Geräten, die ich da in der Hand hatte.
Wirklich? Aber das sind doch, die sollen doch nur das Glassignal in ein Kupfersignal umsetzen.
Ja, erzähl mal diesem Gerät, dass es nur das machen soll.
Ja, ja, da eigentlich, aber jetzt mal konzeptionell braucht man da gar kein Linux für, oder? Das könnte man...
Ich glaube, die machen auch diese Authentifizierungssachen und so. Die machen nicht nur das.
Okay.
Also, wie gesagt, das ist, was ich da, aber das ist auch schon ein bisschen länger her, ja, vielleicht ist alles viel besser geworden und so.
Ja,
ja.
Tja, also bei uns hier ist es wohl so, dass ich direkt eine Faser bekomme und dann sagen sie halt, ja, du sollst halt dieses SFP Plus nehmen und dann kann ich damit machen, was ich will.
Ja. So, und die brennende Frage war eben, gibt es jemanden, der schon mal sich in der Diskussion mit einem Provider durchgesetzt hat, dass er einfach ein SFP bekommt und kein ONT?
Ja, oder, ja, was ist jetzt GPON ONT? Ich weiß nicht genau, welches von diesen bedeutet. Aber auf jeden Fall, man will quasi nur diesen Stecker haben und man will nicht den restlichen Krempel haben.
Ja.
Das ist dieses GPON war dieses Point to Multipoint. Das ist ja das, was wir auch schon mal hatten mit hier in der Schweiz, wo sich Init7 mit dem mit der Schweizer Telekom, also der Swisscom, sich streitet, weil dieses GPON-Zeug ist natürlich auch ein guter, wenn das zum Beispiel dann die Telekom macht, dann kann ein Hersteller halt nicht einfach, weil was das ja schlussendlich heißt, ist, dass auf Provider-Seite ist da dann halt so ein Gerät und oder eine Optik, die das dann halt für N Kunden macht.
Mhm.
Und wer auch immer diese eine Optik kontrolliert, kontrolliert dann halt diese N Kunden und wie gut das Internet für diese N Kunden ist. Und du kannst halt nicht machen, was du willst. Und darum pushen hier Init 7 und so stark darauf, dass sie dieses Point-to-Point machen müssen. Das heißt, dass sie verpflichtet sind, eine Glasfaser von diesem Point of Presence, also weil schlussendlich geht's primär ja immer um die letzte Meile halt zum Kunden hin. Und wenn das halt eine Glasfaser ist von diesem Point of Presence zu dir als Kunden, dann kann sich halt ein Provider in diesen Point of Presence einmieten, da seine Hardware hinstellen und dann kann er dir geben, was immer er will. Und wenn er lustig ist und dir halt ein 100 Gigabit Modul reinstecken will und du auch so eins hast zu Hause, dann kann er das halt einfach machen. Und mit diesem GPON kann dann halt eine Swisscom kann das dann halt verhindern und sagen, ja, nee, können wir leider noch nicht, jeder Kunde kann maximal. Und darum kannst du ja hier in der Schweiz mit Init 7 und so, kannst du ja auch zum Beispiel jetzt schon 25 Gig bekommen. Weil die einfach hingehen können, ihre Optiken austauschen und du bei dir zu Hause tauscht auch einfach deine Optik aus und dann that's that. Du hast natürlich dann noch ein bisschen nachgelagert das Problem von die Hardware auf Provider-Seite und der Backbone auf Provider-Seite muss das dann auch irgendwie hergeben und so. Aber das ist dann halt möglich und nicht genau, was hier im Chat auch kommt, ist halt dann, dieses GPON-Zeug ist halt ein Shared Medium. Und dann musst du dich halt auch wieder authentifizieren und so. Also da wird dann, glaube ich, normalerweise auch dieses PPPoE? Irgend sowas?
Mhm. Ja, genau, so quasi Telefoneinwahl über Glasfaser.
Genau. Irgend so ein Scheiß musst du dann halt wieder machen, weil es ist halt ein Shared Medium.
Ich hatte sowas in der Hand. Ich hatte sowas auf jeden Fall in der Hand, so ein GPON-Gerät. Und das hat genau sowas, so ein Quatsch gemacht dann, ja.
Genau, und darum ist halt, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland genau ist, aber eigentlich will man halt immer dieses Point-to-Point ausgebaut haben.
Also
und nicht einfach nur Glas.
Glas rein, Glas raus.
Genau.
Point-to-Point direkt.
Genau.
Dass dann auch deine Fritzbox das Glas nehmen kann und dann auch was damit anfängt, ohne dass es da noch Telefoneinwahlgeräusche machen muss.
Genau, und dann kannst du dir diese Authentifizierung so im Prinzip auch sparen, weil du hast halt ein Kabel.
Das ist quasi dein Kabel und dein Kabel geht direkt bis zum Ende und es muss nicht irgendwo noch geteilt oder verdengelt werden. Ja. Okay, dann haben wir das zum Glück auch nochmal geklärt.
Genau, aber könnt ihr auch gerne nochmal in die Kommentare, was ihr habt, wie das bei euch funktioniert.
Wenn ihr was habt, genau.
Wie das so ist in Deutschland, ob ihr da dann einfach sagen könnt, nee, ich möchte was anderes. Weil theoretisch auch mit diesem GPON kannst du ja dann dein eigenes Zeug machen. Du musst halt einfach das hatte ich da, wo ich vorher war, hatte ich das, weil da halt die Glasfaser nicht eine Point-to-Point ausgebaut war, sondern halt über die Swisscom. Und da konnten sie aber halt im Prinzip auf dieser Swisscom Infrastruktur, die Point-to-Multipoint war, da im Prinzip mein Access kaufen. Da mussten sie natürlich ein bisschen Geld an Swisscom abdrücken für den Access. Aber dann konnten sie mir dann danach einfach im Prinzip die Login, die Einwahldaten geben und dann konnte ich das auch einfach selber mit meiner eigenen Hardware machen. Das geht technisch zumindest, fällt mir jetzt gerade nicht ein, warum das nicht gehen sollte. Darum, so viel dazu.
Tja, und jetzt, was ist quasi unsere...
Weiß ich nicht, also...
Unsere Aufforderung ist, meldet euch, wenn ihr Erfahrung damit habt.
Okay.
Also, weil das finde ich finde das spannend, mal
bitte
von jemandem zu hören, der vielleicht schon die Diskussion geführt hat und wie das verlaufen ist. Ob das jetzt Realität ist, dass man, wenn man sagt, hier Bundesnetzagentur sagt aber, ich muss da direkt dran dürfen, die Betreiber da auch drauf eingehen oder ob man da abgespeist wird.
Okay,
Dann ja,
bitte melde dich. Bitte.
Genau. Genau, wenn ihr euch mit dem deinem Provider schon gemacht. Gestritten habt.
Genau, und dann könnt am besten quasi das Ticket nicht mehr durchgeben, dann kann der Markus direkt darauf verweisen, sagen, hier, das hat hier jemand da, das auch schon mal funktioniert.
Genau. Gut.
Okay, was haben wir noch?
Dann, das weiß ich nicht so genau, warum die in Themen
gerutscht sind. Ja, das sieht aus, als wäre das in die falsche Richtung.
Das wären eigentlich News gewesen, ja.
Das wäre die News gewesen.
Weiß nicht, warum die hier runtergerutscht sind. Das war Markus ein Thema da in die Mitte, der News gemacht hat und dann...
Das war's. Da na, jetzt weiß ich aber auch nicht, wie wir damit umgehen. Eigentlich weiß können wir jetzt nicht mehr darüber reden, weil AI ist ja, hat ja jetzt schon was gesagt.
Ja, wir
ich würde sagen, wir trotzdem reden wir drüber.
Genau, wir reden
das hätte auch zu Tod, das hätte auch zu Toter der Woche passen können, ist Leute.
Zu Untoter hätte das gepasst. Weil,
es ist jetzt, also, es war, ging also, die Geschichte weiter oder
es
was?
Es ging weiter. Also, es gab, fangen wir von vorne an. Also, es gibt dieses GitLab. Leute kennen GitLab, Leute.
Ja,
würde ich jetzt sagen, lieben GitLab, keine Ahnung. Es gibt GitLab. Jetzt ist es Git-Hosting zum selber hosten. So wie GitHub, aber zum selber hosten.
Ja.
Auch in Ruby ziemlich große Software. Die haben 1 Million offene Issues.
Das ist nie ein Problem.
Machen jetzt lieber AI, weil AI ist halt natürlich geil.
Da gibt's nicht so viele Issues und die Leute können nur maximal sagen, ah, es wäre schon cool, wenn es das können. Dann sagst du, ja, du musst einfach nochmal so.
Genau, machen sie neue Sachen. Und jetzt gab's schon länger, also es gibt ja, und dann gibt's dieses ActivityPub, das auch, wo hier Mastodon drauf aufbaut. Das ist was, wie heißt das, PixelFed und so. Also all dieses ganze Ökosystem, das ist alles ActivityPub. Oder mehrheitlich ActivityPub ist das Protokoll darunter, was das powert.
Next-Gen Social Network.
Genau, Fediverse ist hier, glaube ich, das Fediverse. Keyword, was Leute kennen, vielleicht schon mal gehört haben. Und jetzt stellt man sich vor, hier Debian hat zum Beispiel eine eigene GitLab-Instanz, dann gibt es diese offizielle GitLab-Instanz, dann hostet man vielleicht seine eigene GitLab-Instanz und so. Mhm. Und es wäre eigentlich schon geil, wenn du nicht überall immer einen Account machen musst, sondern diese GitLab-Instanzen könnten ja wie auch so in einem federated System in so einem Fediverse miteinander interagieren. Mhm. Und da gibt's so ein Issue, eins von diesen 10.000 Issues, von was es halt auf GitLab so gibt, was man da, genau, wie man das bauen könnte, was da irgendwie so ein bisschen die Ideen sind, für was man das brauchen könnte, eben dass man zum Beispiel kommentieren kann über verschiedene Instanzen, dass man sich nicht auf jeder Instanz irgendwie einloggen muss, sondern dass die trotzdem dann miteinander interagieren können, dass ich zum Beispiel von deiner GitLab-Instanz ein Projekt forken kann in meine GitLab-Instanz und dann vielleicht auch irgendwelche Merge-Requests von meiner Instanz wieder zurück auf deine Instanz bringen kann und so.
Das wäre schon cool.
Und es gibt ganz viele interessante Features und Dinge, die so ein GitLab mit ActivePub machen kann. Auch einfache Dinge wie, dass du von deiner Instanz zum Beispiel auf Releases subscriben kannst von einer anderen Instanz und dann irgendwelche Notifications machen kannst.
Ja, hätte ich auch gerne.
So, ja, da gibt's halt ganz viele und da gibt's halt ein Issue. Und das haben sie jetzt vor ein paar Tagen, haben sie das geschlossen mit so einer super generischen, ich werde da gleich mal...
Wir machen jetzt AI, haben sie gleich geschrieben.
Nee, das haben sie nicht direkt gesagt, aber sie haben gesagt, the feature... Oh, das hat gerade weggescrollt. Dum. Genau.
Das Issue ist auch einfach viel zu groß, eine Milliarde Dinge, Kommentare
drin. Es ist auch ein bisschen eskaliert. Genau, vor 5 Tagen haben sie dieses Feature geschlossen und gesagt, ja, das ist jetzt irgendwie zu, das ist aktuell nicht in Fokus, we appreciate your input and contribution to improving our product, bla bla bla, bla 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 bla, schlussendlich so ein bisschen, ja, wir machen jetzt AI und wir machen das hier nicht mehr, weil das, keine Ahnung, ist halt nicht im Fokus. Wir haben halt auch nur, was auch fair ist, zu sagen, ja, wir haben mal begrenzte Engineering Power, dann ist halt die Frage, was machst du damit? Und was sie aktuell halt sagen, ist, wir machen AI, also steht da nicht so direkt drin, das ist meine Interpretation und dann hat es zugemacht. Und dann gab es wohl so ein bisschen einen Community Outcry, weil Leute, die GitLab benutzen, schon auch die Überschneidung, wenn du so ein Venn-Diagramm hast von Leuten, die GitLab benutzen und Leute, die irgendwie im Fediverse sind, da gibt's wohl eine ziemlich große Überschneidung. Das heißt, es gibt da ziemlich viele Leute, die da halt interessiert sind und so. Und jetzt vor 3 Tagen, nachdem da ganz viele Leute auch kommentiert haben und gesagt haben, warum das Leute haben wollen, haben sie jetzt zumindest das Issue wieder aufgemacht und gesagt, ja, sie werden das nochmal anschauen, nochmal diskutieren.
Sie werden nochmal AI fragen, ob das doch vielleicht nicht eine gute Idee ist.
Ja, aber ja, ich glaube, schlussendlich wird es halt trotzdem drauf herauslaufen, dass sie halt AI-Shit machen, anstelle von irgendwelchen longstanding Issues fixen oder
sowas Cooles machen.
Oder irgendwie coole Features implementieren. Das halt. Genau, und ja, also aktuell würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich noch ein GitLab aufsetzen würde oder nicht.
Hier, das ist halt schon echt ein Riesen-Pain. Also das muss man ja schon überlegen. Das ist ein Ding, was man mit benutzt, wenn jemand anders das für einen macht, aber das macht man nicht selber.
Ja, ja,
das ist zu krass einfach. Es ist zu krass.
Ja, ja, es ist ein gewaltiges Tool geworden.
Ja, ja. Genau. Und das war es schon immer, ja. Es ist nicht so, dass sich das geändert hat, sondern das war quasi schon vor x Jahren, wo ich mir das angeschaut habe, war es dieses gewaltige Tool und es ist wahrscheinlich nicht kleiner geworden und auch nicht einfacher geworden, das zu maintainen, weil einmal aufsetzen, ja, ist okay. Dann aber für immer maintainen, nicht okay.
Ja.
Also für mich nicht. Also für mich, das klappt nicht von dem Aufwand, das auch quasi mit diesen Migrationen und mit diesen Versionsupdates und sowas mit.
Ja, das ist halt krass. Es ist halt so, du bist eine große Firma und du hast da ein Team, das das macht. Dann ist
genau, du hast quasi ein Team, was sich um so einen Quatsch dann kümmern kann. Dafür ist es schon okay. Ja, dann hast du quasi anstatt, dass du das von der Atlassian einkaufst, kannst du dann halt GitLab
einkaufen.
Dort nehmen, kannst du dann einkaufen, dann kriegst du auch den, weiß nicht, LDAP-Support oder sowas mit und hast auch Premium-Support, dann ist schon in Ordnung, ja, ist schon, ich verstehe das auf jeden Fall.
Also man kann das auch als Firma selbst machen, aber es ist schon fairer, wenn da Leute ein bisschen bezahlte Zeit für haben, sich darum zu kümmern. Ja,
also wie gesagt, oft brauchst du dann für dieses GitLab-Zeug dann auch eine Integration in dein LDAP oder Active Directory oder sowas.
Ja, OIDC willst du haben.
Ja, oder irgendwas, ich weiß nicht genau, was da jetzt gerade, ich weiß, damals war LDAP Premium Support oder Premium Leistung von GitLab, vielleicht nicht mehr, wer weiß.
Weiß ich auch nicht.
Was da jetzt gerade Premium ist. Wahrscheinlich AI ist jetzt Premium, aber.
Ja. Ja, also bestimmt, ja.
Das ist ja auch in Ordnung, also die können ja, wie gesagt, dafür auch echt Geld bekommen. Ist ja fair, aber wie gesagt, selber aufsetzen und maintainen und selber am Laufen halten, würde ich mir persönlich gerade nicht antun. Das ist zu krass.
Ja, genau,
und dann noch gerade noch Foggeor.
Genau.
Gesagt.
Shoutout zu Foggeor. Ich find den Namen wirklich einfach immer noch scheiße. Also was ist das für ein Name? Tut mir echt leid. Also ich glaube, es ist ziemlich coole Software, aber der Name ist einfach
halt einfach.
Das sagt einfach.
Ja, also, es ist
okay zum Schreiben, aber es ist nicht okay zum sprechen.
Aussprechen, ja, weil es hört sich halt immer nach fuck you an, aber mit einem Akzent.
Foggeor, please.
Foggeor.
Please, Foggeor.
Foggeor yourself, eh?
Das ist halt schon. Das ist vielleicht ein bisschen offensive, tut mir leid.
Das tut mir ein bisschen.
Bisschen leid, aber leid auf der anderen Seite, die haben Software das Projekt so dumm genannt.
Nee, das war ja, nee, das hieß ja früher anders. Das ist ja auch ein Fork von diesem anderen Ding. Hießen es davor?
Stimmt.
Hieß denn das da?
Ja.
Das war doch, das war,
du
Gitti hast oder so? Kann das sein, dass
Gitti ist das von war? Gitti? Das könnte sein. Internet sagt, presented soft fork, ja.
Doch, es war Gitti, genau.
Ja, aber
genau,
Gitti ist wenigstens ein guter Name.
Ja, es Git und Tee zusammen, ja, du trinkst Tee, während du auf deinen Git wartest, während das gerade klont, weil du irgendwie zu viel Binaries eingecheckt hast, ist schon okay.
Ja, aber ja, also.
Ja gut, dann man kann nicht immer alles richtig machen, ist auch okay. Aber der Name ist gut, der Name ist nicht gut, aber der Rest ist gut.
Der Name ist, glaube ich, das Einzige, was nicht so gut ist.
Ja, genau, aber die Software ist super, Software, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe das bei mir auch am Laufen. Ist relativ low effort zu maintainen. Es hat auch quasi Authentication und alles. Ich habe da jetzt schon mal drüber geweint. Ich habe da diesen diesen Bot Weghalter Dings davor, weil ich weil ansonsten
Fail to ban oder was
hast du? Nee, dieses andere, was dann irgendwie diesen Proof of Work Krams macht.
Ja.
Und Hauptgrund war, weil mir mit Forgio die Festplatte vollgelaufen ist, weil er quasi für jeden Commit so ein Archiv erzeugt hat und das hatte dann in diesen Archivordner reingeschrieben. Und das war sehr unglücklich, weil quasi diese Bots einfach alle Commits einzeln runtergeladen haben und dafür dann quasi diese Archive erzeugt wurden. Dann ist mir die Festplatte vollgelaufen. Ja. Und man kann diese Funktionalität deaktivieren, aber es ist nie ganz weg. Es ist irgendwie relativ tief im System drinne. Und dieses, diesen Crawler Proof of Work Krams, das hat dann tatsächlich geholfen. Und jetzt geht mir nicht die ganze Zeit meine Festplatte voll und ich habe trotzdem Archiv aktiv.
Ja.
Und vielleicht auch nicht mehr, ich weiß nicht genau, ich habe mehrere Sachen getan. Ja. Das war aber, das ist der Hauptgrund, warum ich da überhaupt was machen musste, weil hätte es diese komischen Archive nicht erzeugt, dann hätten da wahrscheinlich erst, wenn da immer noch die ganze Zeit diese Crawler rumhängen und diese 3 Milliarden Commits von irgendwas runterladen,
ja,
einzeln, als Archive.
Naja, nee.
So behindert einfach, echt so behindert.
Das ist einfach, ja.
Das ist komplett bescheuert einfach. Wer denkt sich denn sowas aus? Wer baut denn diese beschissenen Crawler?
Ja, man geht klonen. Also.
Ja. Seriously, echt?
Das ist einfach auch kein, also, ja, dass du das dann alles als Archive runterladest, ist einfach ein Waste.
Ist einfach nur schlecht, ja. Ist einfach nur
baut deinen Crawler einfach so, dass es halt ein Git-Klon macht und gut ist.
Ja, genau. Also, wenn es soll erkennen, wenn Forgio, dann mach Git-Klon von allen Repos, hast du alle Sachen voll aufbereitet, total cool, fertig.
Das ist okay, das kann er einmal Git-Klon und that's that. Aber nee,
nee.
Tja, wenn wir schon am Rumheulen sind, dann sind wir jetzt direkt bei Mimimi der Woche und irgendwas mit Nextcloud?
Ja, ich habe die Nextcloud aktualisiert und bin darauf gestoßen, dass es für das Nextcloud External Users Plugin anscheinend keinen Maintainer mehr gibt und deswegen wird das nicht weiter gepflegt. Und die letzte höchste Nextcloud-Version, die auf der Seite von apps.nextcloud.com angegeben ist, ist 29 und wir sind mittlerweile halt bei 31. Und das wäre schon sehr schön. Ja, aber an so einer entscheidenden Stelle, also anscheinend kann man, also für 30 habe ich auf jeden Fall Berichte gesehen, wo Leute das einfach force enabled haben und es geht. Das finde ich aber schon ein sehr
das ist halt auch schon so eine zentrale Stelle irgendwie, ist ein bisschen blöd.
Genau, so.
Ja.
Und ja, das ist sehr schade.
Kannst du einen Fork machen und einfach AI sagen, soll das maintain?
Ja, bestimmt. Habe ich noch nicht probiert.
Also das wäre jetzt so, keine Ahnung, was ich da ausprobieren
würde. Ich glaube, der Punkt an dem Maintain ist wahrscheinlich, also was ich mir so vorstelle, ich habe nicht so in der Tiefe reingelesen, aber dass du dir halt ein Bild davon machen musst, wie teste ich das? Wie stelle ich mit neuen Versionen sicher, dass das Ding noch alles das tut, was von ihm erwartet wird? Und ja,
es gibt einen Testfolder.
Ja, es hat Tests, genau. Nur ob sie das tun. Ha.
Es hat Tests, muss jetzt wohl reichen, hey.
Ja, nicht so gern. Kannst du der AI sagen, soll noch ein paar Tests schreiben?
Genau, soll sie einfach mehr Tests schreiben. Oder sie soll es auf diesen Nextcloud 31 portieren, was auch immer das bedeutet dann.
Ja.
Also es gibt Forks, nur nichts davon ist halt offiziell. Und das wäre eigentlich viel schöner, wenn irgendwer die Maintenance übernehmen würde oder wenn die Community sich aufraffen würde, das Ding weiter zu pflegen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so wenig Nutzer nur nutzen. Und jetzt ist leider der Ingo nicht da, der ja öfter mal mit Nextcloud-Menschen redet. Mich würden die Hintergründe interessieren.
Ja, das könnt ihr vielleicht auch in die Kommentare, wenn ihr da Nextcloud.
Genau, ob ihr da so einen inoffiziellen Fork benutzt.
Bei, also das Repo, da werden zumindest vor 4 Monaten wurden auch noch Dinge gemerged. Also so ein bisschen Activity hat es wohl noch. Ist nicht ganz. Aber es gibt halt keine Releases mehr und ja, man müsste vermutlich halt anpassen und schauen und.
Oder auf dem Master bauen.
Ja. Und es gibt eigentlich auch Merge-Requests für zum Beispiel hier um es Nextcloud 31.
Genau, das ist halt der Punkt, mit dem, wo ich herkomme. Es scheint keinen Maintainer mehr zu geben. Es gibt ja die Merge-Requests.
Ja. Wobei sieht es auch super easy aus. Also alles, was der Merge-Request macht, ist die Version hochzählen und sagen, die Mindestversion ist 31.
Jetzt funktioniert es wieder. Tada, repariert.
Also ich nehme an, es ist halt nichts. Es funktioniert halt auch. Es würde halt
genau, es müsste halt mal jemand ein neues Release machen mit dieser Kompatibilität. Das wäre ja schon mal was.
Irgendjemand dann sollte das auch mal
einfach
machen,
wieder über den Standardweg in Nextcloud installieren.
Ja. Genau, aber ja, du hast das Recht, dass
der Jonas Sulzner oder der Robin Appelmann, die sollen sich bitte melde dich.
Bitte meldet euch im Transrapid vorne beim Schaffen.
Genau, bitte meldet euch, kommen Sie, um ein neues Release zu bauen. Erst dann können wir weiterfahren, ne? Verspätung. Ja.
Das sind das die offiziell eingetragenen? Ja, das hatte ich zum Beispiel auch noch nicht nachgeguckt.
Ne, ich weiß nicht, es war diese eine Seite, die du halt verlinkt hast. Genau. Ich habe da nur drauf gedrückt.
Ja, ich habe die verlinkt, aber...
aber der Co-Maintainer ist Nextcloud Release Service. Das heißt, da gibt's eine Stelle, eine Instanz, die das auch kann. Vielleicht müssen wir den Ingo doch nochmal anhauen und sagen, hier bitte...
Kannst du es ja vielleicht aus Blast nächste Sendung nochmal, können wir mit Ingo nochmal drüber reden, ob er das jetzt released hat.
Ja, als Mr. Ja Nextcloud. Letzte Release ist gerade mal ein komplettes Jahr her, das ist schon
noch nicht so lange her.
Da geht noch was. Da kannst du bestimmt nochmal 3 Jahre warten und dann ist es gut abgestanden.
Ja, ja.
Okay.
Gut. Domains registrieren. Ist so ein Ding, was Leute tun. Ich auch.
Warum?
Und da war ich jetzt viele Jahre bei zum, I guess, verhältnismäßig kleinen Domain-Registrar, der I Want My Name heißt.
Okay.
Und die sind wohl irgendwo gekauft worden. Und vorher war es halt so ein relativ kleine Independent.
So ein Nischending.
So ein Nischending. Ja. Das war so eine neuseeländische Firma. Da hat jemand viel, ja, vermutlich Zeit und Liebe reingesteckt und so. Und war ein ziemlich cooler Domain-Registrar. War ich ziemlich happy mit, muss ich sagen.
Okay.
Weil, also es hat genau das gemacht. Es hat keine komischen Features gehabt und so. Das, was ich gebraucht habe, hat zwingend funktioniert. Sie hatten dann irgendwann auch so eine zugegebenermaßen bisschen kreplige API, um DNS-Records zu bearbeiten, aber das ging wohl. Da konntest du halt über Curl, konntest du halt so eine API, da konntest du irgendwelche Dinge anlegen, irgendwelche Dinge löschen und so. Easy. Jetzt, einerseits wurden sie gekauft.
Ja, meistens ist nicht so eine gute Sache.
Genau, und das Coole ist, also das Ding ist, ich habe halt eine .network-Domain für mein lokales Network hier. Und die ist jetzt halt einfach nochmal so $20 teurer geworden.
Pro Jahr oder was ist das?
Pro Jahr, genau. Okay. Und auch sonst so meine anderen Domains, die sind alle recht viel teurer geworden. Und ich glaube nicht, dass ich da irgendwie groß informiert wurde. Das ist einfach so.
Okay.
Das ist einfach fuck you. Dann haben sie jetzt irgendwie vermutlich, um mit den anderen Services, also anderen Domain-Registrern, die sie halt so machen, haben sie das halt gestreamlined und da haben sie jetzt ein neues User-Interface. Das ist mir grundsätzlich egal, sieht es halt ein bisschen anders aus. Ich glaube, ich fand das alte Interface ein bisschen praktischer, aber es kann gut sein, dass es einfach ein bisschen auch Gewöhnung ist. Das würde ich Ihnen jetzt nicht zu fest vorwerfen. Aber das Problem ist, Sie haben diese API, die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und wie habe ich das gemerkt? Naja,
was nicht mehr funktioniert hat.
Ja, was hat nicht mehr funktioniert?
Weiß ich nicht genau, dein Update von deiner Domain oder so.
Ja, was, also für was muss man DNS-Records so ein bisschen automatisiert anlegen und löschen? Man denkt zum Beispiel so an Let's Encrypt-Zertifikate. Und da gibt's, weil ich habe ja diese .network-Domain. Und für was brauche ich die? Ich brauche die halt für
das Networken.
Mein lokales Network. Und viele Hosts hier haben halt ein Let's Encrypt-Zertifikat, aber die sind halt nicht exposed zum Internet. Und ich möchte halt aber trotzdem ein Zertifikat. Und dafür gibt es ja dieses diese DNS Let's Encrypt Challenge. Und wie die funktioniert, ist, du machst halt so einen spezifischen Text-Record in dein DNS für den Host. Und anstelle, dass diese Challenge dann halt als über eine HTTP, über eine gewisse URL aufrufbar ist, ist diese Challenge dann halt übers DNS abrufbar. Und ja, der Vorteil ist halt, du musst halt nicht jedes Mal einen Webserver spawnen, der dann irgendwie durchgeroutet werden muss, sondern du kannst das einfach übers DNS machen, was ja eh public available ist. Und das hat ziemlich gut funktioniert, war ziemlich gut, bis es jetzt vor 2 Tagen oder so einfach plötzlich alle meine Zertifikate abgelaufen sind, weil sie nicht mehr renewed werden konnten, weil sie diese scheiß API abgestellt haben, diese dummen Fucker.
Das ist nicht in Ordnung. Das ja. Dürfen die es.
Genau. Und jetzt ist die Frage, ich suche ein Domain-Registrar.
Mhm.
Der muss... Ich hätte ehrlich gesagt, also ich habe mir dann ein bisschen angeschaut, was so Cloudflare und so, wäre natürlich Option. Ich würde gerne nicht ein US-Unternehmen haben, wenn das irgendwie möglich ist. Ich brauche irgendwie so ein bisschen dieses API-Feature von ich kann das halt irgendwie scripten. Und je einfacher das zu scripten ist, desto cooler ist es natürlich. Aber wenn das irgendwie scriptable ist, dass ich da halt so ein Text-Record hinzufügen und löschen kann, dann reicht mir das eigentlich. Und ich brauche halt was, wo die .com, wobei .com ist normalerweise nicht so ein Problem, aber die .name und die .network-Domain nicht irgendwie absurd teuer sind. Und ich habe hier, glaube ich, wann habe ich gefragt, von ein paar Tagen. Und hier Markus hat schon mal gesagt, hier Hetzner wäre sowas. Da habe ich auch schon mal geschaut. Die haben auch eine API. Ich glaube, die .network-Domain ist da halt leider auch irgendwie fast 40 Euro oder so. Was ein bisschen...
Okay.
Genau. Also wenn du da irgendwelche Empfehlungen habt, wenn ihr damit irgendwas zufrieden seid, I guess let me know.
Ja.
Ich suche da wenig überraschend, werde ich da alles mein Zeug einfach wegmigrieren, weil also die können mich mal.
Ja, fair.
Die Dummficker.
Ich habe eine Domain bei NetCap gerade, aber ich weiß nicht, ob die eine API haben. Und dann weiß ich das quasi noch einmal, also ich nicht, sondern quasi die Gruppe hosting.de. Und das war, ich weiß nicht genau, also kannst du mal gucken, ob die das jetzt das Richtige machen. Die haben auf jeden Fall auch eine API, weil wir die für irgendwas gebraucht haben. Genau, das war quasi das.
Ja. Was ich auch noch angeschaut habe, was so ein bisschen Mixed Reviews hat, aber ich glaube eigentlich auch ganz okay ist, ist dieses Infomaniac. Die sind wohl ganz, ja, die sind wohl ganz okay und die haben auch irgendwie, soweit ich es gesehen habe, eine API und die sind auch preislich ganz okay, aber die, die Reviews waren so ein bisschen mixed, aber ich verstehe nicht so ganz, das habe ich noch nicht so ganz herausgefunden, weil die machen halt auch so ein bisschen mehr noch. Also viele Leute machen dann auch direkt E-Mail und keine Ahnung was. Das kannst
du halt einfach nicht benutzen. Ich glaube,
das
ist der Trick.
Das kannst du da halt auch. Und ich bin mir nicht so sicher und ich glaube eben, die meisten Leute, die Probleme haben, haben dann irgendwie mit diesem E-Mail und keine Ahnung was.
Naja,
Zeug,
dass da irgendwas
Problem, was mir dann halt einfach egal ist, weil solange da meine Domain ist und solange die das DNS machen und mir die und diese API funktioniert, der ganze Rest ist mir halt egal.
Ja,
das also
ist schon
brauche ich halt alles dann nicht. Und ich glaube, gleich mal schauen. Die .network. Genau, die .network kostet da dann halt irgendwie auch nur was wollen sie haben? 23 Schweizer Franken. Also so gut die Hälfte. Und das finde ich auch okay, also es ist nicht die billigste Domain, das ist auch okay, aber ich, ja, fast 40, 50 Euro, Dollar, keine Ahnung was, dafür auszugeben, das irgendwie, ja, also irgendwie, irgendwie sehe ich das nicht ein, aber so, sagen wir mal so bis knapp 30 finde ich, glaube ich, okay, kann ich mitleben. Und das Ding wäre ja, ich könnte theoretisch halt, ja, switchen auf eine .com oder reduzieren oder so, aber, tja.
Was man hat, das hat man.
Ja, das ist halt
niemals reduzieren.
Ja, das ist halt auch, ja, die Motivation für das ist natürlich auch nicht so ganz da. Das jetzt alles umzubauen, das wäre halt auch so ein kurzes Projekt. Das heißt, ich hoffe jetzt einfach drauf, dass ich hier noch irgendwas Schlaues finde, was das macht. Genau, also wenn ihr da auch hier gerne Mastodon oder Kommentare oder wo ihr mich sonst erreichen könnt, weil ja, hier im Chat ist auch
Free DNS Hosting. Weiß nicht, was es gibt. Hey.
Ja. Da gibt's noch
DSEC.
Aber das ohne Registra, so wie ich das sehe.
Da muss man mal selber machen, oder was?
Ja, du musst halt einen Registra finden, I guess. Ja, das ist halt ein bisschen das Problem. Also ich brauche halt auch einen neuen Registra. Also ich brauche nicht nur ein DNS-Hosting, sondern ich brauche auch ein Registra. Und wenn der dann gleich ein DNS-Hosting macht, was dann die meisten ja machen, dann ist es eigentlich okay.
Also ich wüsste gar nicht so viele, die nicht auch DNS-Hosting dann vielleicht machen würde bei denen die Domain. Das ist dann schon super Nische irgendwie.
Ja, ich glaube, das wäre dann halt, wenn die keine API machen, dann könntest du halt sowas machen.
Ja, dann kannst du sagen, in dem einen Ding sagst du dann nur, ja, den DNS-Server in die Richtung und da machst du dann deine API. Okay.
Genau.
Da musst du nicht selber einen Knot oder irgendwie so ein anderes Ding aufsetzen.
Ja, genau, das will ich natürlich auch nicht.
Ja, nee, das will ich nicht.
Wenig überraschend ist das nicht auf meiner Bucketlist von Dingen, die ich tun
irgendwann will. Mal, ja, das ist gleich dann hinter Philosophie studieren oder so.
Ja, ich meine, ich habe das auch schon gemacht, so ist es nicht, aber eben, ich habe das schon mal gemacht und muss es nicht nochmal. Ich würde da gerne jemanden, und das Problem ist ja, ich brauche ja sowieso ein Domain-Registra, also das kann ich ja nicht selber, ich kann nicht selber noch ein Domain-Registra werden für meine 2,5 Domains oder so. Aber ja, so ist es halt. Also wenn ihr da irgendwas kennt, wenn ihr irgendwie mit einem Domain-Registrar eben am besten, ich hätte gerne API, um DNS-Records zu bearbeiten, wobei ich jetzt, ja, wobei wir jetzt offensichtlich gelernt haben, das würde es auch free geben, wobei da halt auch wieder das Business-Modell und wie lange gibt's die noch und so.
Vielleicht ist es ja unterstützt von der EU und die geben denen irgendwie Geld, dass sie das machen.
Ja, oder so, aber für wie lange? Nicht. Das ist halt alles.
12 Minuten.
Ja, mindestens. Genau. Und dann musst du halt auch irgendwie. Ah, genau. Sieht auf jeden Fall ordentlich aus.
Ja, sagt.
Ja, wo war ich? Ach so, genau. Also, nicht USA. Also irgendwas, idealerweise irgendwas Europäisches vermutlich. Eine API und irgendwie .name und .network Domains halt nicht irgendwie absurd teuer. Wenn ihr da was kennt.
Okay. Ja, genau.
Schreibt euch das in die Kommentare.
Unterstützt uns.
Genau.
Bitte melde dich. Bitte mit deiner Domain-Registra.
Ja. Dann, was ist mit USB-C-Stick?
Oh ja, ich habe jetzt quasi das erste Mal in meiner USB-C-Lebenszeit ein Gerät, wo der USB-C-Port, ein USB-C-Port durch ist. Und das macht mir ein bisschen traurig. Das ist von meinem ThinkPad X13, habe ich hier, erste Generation. Der ist jetzt auch schon etwas in die Jahre gekommen, würde ich sagen. 2022 oder sowas kam die raus. Das hat aber neben dem, dass jetzt quasi dieser USB-C-Port nicht mehr wirklich laden will, hat das auch, also es sieht aus, als wäre das quasi ein Designproblem, dass der USB-C-Stecker nie richtig drin gesteckt hat. Da hängt immer so ein, weiß nicht, so ein Millimeter oder sowas raus. Ich habe mir da aber nie Gedanken drum gemacht, außer jetzt, wo es kaputt ist.
Ja.
Zusätzlich habe ich gedacht, okay, mein Laptop hat einen USB-C-Port und zwei USB-A-Ports. Turns out, in diesem, ja, also was ich gemacht habe, ist, okay, dieser Port ist kaputt, ich kann es quasi nur noch laden, wenn ich den super fest runterdrücke, und das ist meistens nicht so gut für Sachen, wenn du sie super fest runterdrücken musst, damit die laden. Hab mir dann nochmal einen gebrauchten Laptop gekauft. Guck mir den so an von der Seite. Da stand dran, dass er 2 USB-C-Ports hat, also auch ein ThinkPad gewesen, T14. Guck mir das so an von der Seite und such dann den 2. USB-C-Port und merkt dann, es gibt da so ein, weiß nicht, so, sieht ein bisschen aus wie so ein super Spezialo-Port, der, wo du noch was extra mäßig reinstecken kannst. Guck da genauer hin und seh da, ja, in diesem komischen Stecker ist nochmal ein USB-C-Port drin. Und dann nehme ich meinen Laptop hoch, guck mir den Laptop so an. Ja, fuck, der ist das gleiche. Der hat auch einen 2. USB-C-Port. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche gar keinen neuen alten Laptop. Ich kann einfach den nehmen und den 2. USB-C-Stecker davon verwenden. Und dann habe ich den gebrauchten Laptop wieder zurückgeschickt. Das war tut mir noch ein bisschen leid. Aber ich brauchte quasi einen 2. Laptop, der so ähnlich aussieht wie mein Laptop, um herauszufinden, dass mein Laptop noch einen 2. USB-C
hat.
Tja, ja, dass er noch einen 2.
hat. Hättest du das Manual mal gelesen, dann wüsstest du das.
Das ist korrekt, ja. Hätte ich das Manual mal gelesen oder dieses eine Bild, was ich verlinkt habe, Hätte ich mir das angeschaut genauer, dann hätte ich den 2. USB-C-Port gefunden. Ja, wie gesagt, ich musste dafür erst einen 2. Laptop in die Hand nehmen, der so ähnlich aussieht wie meiner, um das herauszufinden. Ja, also wie gesagt, die Story ist, USB-C von diesem Gerät ist leider ein Port von denen kaputt, bei dem anderen muss ich jetzt voll aufpassen, dass ich es nicht kaputt mache, weil ich brauche den ja noch.
Weiß nicht,
wann kauft man sich so neue Laptops alle? Wie 4 Jahre? 5 Jahre?
Es kommt auf den Einsatzzweck an.
Mein
ich
Laptop.
Gerade auch einen ausrangiert, der von 2010 war.
Ja gut, der darf dann auch mal ausformuliert werden.
genau. Habe ich den mit einem gebrauchten hier Mini Desktop-Dingen ersetzt. Was cool ist, also da, ich glaube, ich habe letztes Mal schon davon gesprochen, dass ich mich da habe anstecken lassen von dem Artikel, der in der CT war.
Okay.
Über die Gebrauch-PCs.
Ich glaube, darüber hast du der letzten oder vorletzten Sendung gesprochen, ja.
Ja, genau.
Ich renne mich da schwach.
Irgendwas war das. Ja. Ich wiederhole mich gerne.
Ja, nee, das ist gut, weil wir sind ja auch alle ein bisschen dumm und dann ist Wiederholung ist... Repetition ist gut zum Lernen.
Erinnern wir uns einfach gegenseitig an das, was wir schon mal gesagt haben.
Genau.
Ja. Tja, okay, genau, das war quasi das. Und ich habe noch ein zweites Mimi.
Ja, was ist mit deinem E-Scooter?
Ich bin da noch nicht so richtig, also ich habe da noch keine gute Lösung dafür. Also ich habe einen E-Scooter. Ich fahre mit diesem E-Scooter. Ja, ich bin jetzt, weiß nicht.
Verrückt.
Wie viel, ich würde sagen, weißt du, 3.500 Kilometer oder so ist der quasi. Und wenn man mit dem E-Scooter fährt, dann reibt sich natürlich der Reifen ab. Ja, irgendwann hast du kein Profil mehr. Und jedes Mal, wenn das passiert, muss da ein neuer Reifen drauf. Das Problem ist, dass diese Reifen nicht dafür gemacht sind, dass die ausgetauscht werden von Menschen, sondern nur von irgendwelchen krassen Maschinen, die diese Reifen super hart auseinanderziehen können. Bisschen so wie bei Autos. Und was ich jetzt gerne hätte, ist, ich würde gerne jemanden Geld dafür geben, dass das das macht für mich. Aber es gibt diese E-Scooter-Reparaturen. Also wenn du danach suchst, gibt es sowas nicht. Es gibt quasi, manchmal hast du Glück, dass eine Werkstatt das auch so sehen mitmacht, weil die noch nicht wissen, wie beschissen das ist, das zu tun. Aber danach machen die das bestimmt auch nicht mehr. Und ich habe bei mir jetzt in der Nähe niemanden gefunden, der das quasi explizit macht oder implizit auch. Und das ist ein bisschen schade.
Woher weißt du, dass es nicht implizit macht? Weil ich hätte es irgendwie erwartet, dass das vielen Orten halt so, das ist halt nichts, was irgendwo steht, dass sie das machen, aber wenn du da vorbeigehst und sagst, hey,
Das Problem ist, es gibt diese E-Scooter auch noch nicht so richtig lange, ja. Also auch in dieser Generation, dass sie halt doch relativ lange halten und ein Nummernschild haben und sowas. Wie alt ist das? 5 Jahre oder sowas? Das hat sich noch nicht so etabliert wie Fahrräder, kann ich jetzt sagen, ja. Fahrräder gibt's schon ein paar
das
Jahre.
Das würde ich jetzt auch sagen, ja. E-Scooter hat sich noch nicht so etabliert wie Fahrräder. Das,
ja. Und es ist halt auch schon immer noch so ein Stück weit so eine Nische. Ich habe gefragt, wenigstens einmal bei Decathlon, und die haben gesagt, nehmen wir nicht.
Nee.
Wir schicken die nur unsere eigenen Geräte dann zu irgendeiner anderen Werkstatt, damit die diese Teile reparieren, aber selber reparieren die auch nicht. Und ja, deswegen, ja. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, wo da ein guter, also wenn ihr irgendwie einen Kontakt habt, wer die es machen, ich will den Scooter nicht irgendwo noch hinschicken, sondern es soll schon irgendwie in der Nähe sein. Aber ich habe jetzt diesen Vorder- und Hinterreifen, also den Vorderreifen habe ich bis jetzt einmal wechseln müssen und den Hinterreifen dreimal schon, weil die halt hinten sich schneller abnutzen, weil man eher draufsteht oder ich stehe da eher drauf. Und das ist jedes Mal überhaupt.
Und hinten ist wahrscheinlich Antriebsrad, oder?
Deswegen nee, auch. Ist er nicht. Nee, ist nicht hinten. Ich stehe einfach hinten drauf, ja. Okay. Ich weiß nicht genau, der geht auf jeden Fall hinten mehr kaputt. Man könnte denken, dass er sich vorne durchs Durchdrehen und sowas schneller abwetzt, aber ich hatte das Hinterrad bis jetzt zweimal gewechselt und das Vorderrad einmal. Und ja, das war jedes Mal überhaupt gar kein Spaß, ja. Also das ist so shit einfach. Das ist so fest auf diesem Metallding drauf, auf diese Metallfelge. Und beim Vorderrad ist es noch viel schlimmer, weil das halt da auf dem Motor mit drauf sitzt. Ja. Die sind nicht dafür, also die sind dafür gemacht, gekauft zu werden. Und dann, ja, das, vielleicht soll man den danach dann wegwerfen, wenn das Vorderrad durch ist oder so. Ist nicht für Safe-Maintenance gemacht. Und das, wenn du, also es gibt so YouTube-Videos, wo die Leute das dann machen. Und ich habe bis jetzt kein Video gesehen, wo sich die Leute nicht mega hart einen abgebrochen haben dabei, ja, das zu tun. Und das ist kein gutes Zeichen, wenn sogar die Leute, die das auf YouTube zeigen wollen, wie man das macht, sich da mega einen abbrechen.
Ja. Ja,
du brauchst so viel Kraft und dann brauchst du quasi, also extra so einen extra Hebel. Aber dann hast du das Problem, dass du den Hebel nicht so tief reinstecken darfst, weil da ja schon wieder der Schlauch ist. Und wenn du das zu tief machst, dann kannst du es gleich nochmal machen mit einem neuen Schlauch. Und das hatte ich auch schon zweimal. Also wo ich nur den Schlauch wechseln musste, weil der ja auch kaputt geht. Shit, einfach ist Kacke. Ja. Deswegen würde ich jetzt gerne dafür eine Lösung haben.
Ja, AI. Die Lösung ist AI.
Die Lösung ist leider nicht AI. Die AI nimmt uns nur die lustigen Sachen weg und nicht die shittigen Sachen. Kann mir nicht mein E-Scooter-Reifen wechseln. Kann mir nur irgendwas machen, was ich gerne mache.
Ich glaube, ich finde den nicht mehr, den Link. Ich bin über die Schlagzeile gestolpert, wo irgend so ein Roboter-Experte. Wenn man das auf Deutsch so sagt, dann ist das. Also jemand, der Deep Shit im Topic drin ist, der hat gesagt, dass Robotik, dass er erwartet, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre die Robotik ihren ChatGPT-Moment haben wird. Und dementsprechend dann auch.
Wie viele Jahre muss ich warten, dass ich so einen Roboter habe, der meinen E-Scooter-Reifen wechseln kann?
Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Und er hat gesagt, das erste ist sicherlich so Haushaltsroboter, Wäsche sortieren, Spülmaschine ausräumen, Gemüse schnibbeln.
E-Scooter-Reifen wechseln.
Und eben, also wie weit weg ist E-Scooter-Reifen wechseln von Gemüseschnibbeln? Das
nee, ist quasi sehr, das Gleiche.
Sehr.
Ich will es doch nicht.
Nee, ich glaube, das ist so Standardarbeiten, also so Reifen wechseln. Ist, ja.
Also, ich kann dir dann... Okay.
Es gibt Hoffnung. Ich würde sagen, es gibt Hoffnung.
Kann dir dann einen Trick verraten.
Okay.
Weil unser E-Scooter steht einfach im Keller. Und da wird nicht gefahren. Nicht benutzen. Und darum mussten wir jetzt auch noch nie Reifen wechseln. Die letzten paar Jahre.
Das ist krass.
Und es schon, also es geht recht gut. Also du kaufst das Ding, nice. Du fährst es ein paar Mal, stellst es in den Keller, benutzt es einfach nie mehr. Zack, keine Reifenwechsel.
Ja, das ist eine gute Idee. Du musst nur ab und zu mal aufpumpen dann.
Nicht mal, weil du fährst ja nicht.
Ah ja, okay, cool. Toller Trick, danke. Ich nehme das mal so mit und dann überlege ich mir, ob das zu meinem Use Case passt.
Kannst du ja mal schauen, ob du damit was machen kannst.
Also aktuell fahre ich halt damit, das ist ein bisschen blöd.
Ja, das ist natürlich ein Problem, ja. Das ist
ein anderer Use Case dann, ja.
Sehe ich ein. Das ist auch doof.
Tja. Ja, also wie gesagt, ich 3.500 Kilometer bin ich jetzt mit diesem Ding gefahren und das...
Ja, da geht's halt auch irgendwann mal kaputt.
Das ist halt das Ding, ja. Das ist ja nicht kaputt, sondern es hat einfach
einen
Reifen. Und die Reifen kosten ja auch nichts, ja. Das Zeug ist ja alles, du kriegst ja dahergeworfen von AliExpress, wenn es...
Ja.
Vom Ali.
Sehe ich schon ein.
Der kann das aber bitte auch direkt mal draufziehen, wenn er mir das schon so billig schickt.
Gut.
Herr AliExpress.
Dann kommen wir zum Lesefu. Und zwar haben Leute Dinge von der FOSDEM geschaut. Markus?
Nee, ich, doch.
Doch,
nee,
doch, oder? Doch,
nee,
doch.
Aber nee, doch.
Nee, nee, das, oder doch. Kommt das noch? Oder?
Und zwar habe ich das empfohlen bekommen, weil das eine extrem leichtgewichtige Secure-Container-Implementierung für Linux ist. Und das Video ist ziemlich cool anzusehen, weil der eben ganz gut erzählt, was er da eigentlich gemacht hat. Also das gibt so in diese ganze Container oder ja in diese ganze Container-Technologie einen ganz guten Einblick. Fand ich sehr unterhaltsam und auch aufschlussreich. Und was er einfach auch macht dabei ist, dass wenn du etwas containerreisen möchtest, also du möchtest sicherstellen, dass eine bestimmte Applikation nur etwas Bestimmtes tun kann, dann lässt du sie laufen, lässt das Ding aufzeichnen und startest sie später in diesem aufgezeichneten Kontext. Und das bedeutet, dass diese Applikation auch niemals etwas anderes tun kannst, als das, was du vorher mal gemacht hast.
Mhm.
Was zum Beispiel für einen Browser im Kiosk-Modus total spannend ist, wenn du dem sagst, der kann genau auf die 5 Webseiten zugreifen, dann kann der genau auf die 5 Webseiten zugreifen. Weil eben die DNS-Lookups und so, das gehört alles mit in die System Calls rein.
Mhm.
Ja, genau.
Hm. Nice.
Okay.
Ja, das ist sehr interessant. Also, das ist gut. Mit gar nichts, aber scheint wohl so ein Ding zu sein.
Security ist immer gut, ja.
Ja. Also. Und vor allem, ja.
Und ist, eben viel leichtgewichtiger als ein Docker oder sowas. Das
aber der Docker, dieser Name, alle kennen Docker.
Das ist ein guter Punkt, ja. Kann man, also, ja, Markus, was sagst du dazu? Alle kennen
ja,
Docker.
Ja, genau, was ist deine Meinung? Was war der Name? Ich habe schon wieder vergessen, wie das andere Ding hieß.
Mückebühl? Ja, das ist so das Problem mit dem Marketing und alle kennen es, ja, da ist was. Aber immerhin war er an der FOSDEM damit, das heißt, es gibt jetzt schon mal deutlich mehr Leute, die es kennen.
Wie heißt das Ding? Syd oder Yuki oder Syd UC?
Syd.
S-Y-D.
Direkt kannst, das wird dann direkt auf dem Forkio gehostet, oder?
Ja, aber es ist besser als Forkio.
Syd. Syd finde ich okay, das ist besser.
Geht. Kann man, ist nicht großartiger Name, aber es geht.
Ja, es ist Mittel.
Finde ich okay.
Yuki. Yuki.
Cool.
Dann Java.
Das zweite, Java for Agentic AI App Development. What you need to know. Ist ein Übersichtsartikel, was man wissen sollte, wenn man AI in Java einbauen möchte. Und oder mit Java für AI über das Model Context Protokoll Dinge bereitstellen möchte. Das und ich fand es einen ganz guten Rundumschlag, um zu wissen, was da geht mit MCP, mit langen Chain4J, mit was geht im Quarkus-Kontext. Ja, also, ein good read und eben das Tooling ist in Java da, also weil die Welt macht ja immer sehr viel Python, wenn es um AI geht und das oftmals unnötigerweise. Also
nee, ist einfach cooler als Java.
Nein.
aber nochmal für Kontext, also es ist, um AI-Tools zu benutzen, um Java-Code zu schreiben, oder
nein,
ist es nein, Java-Code, um AI-Tools zu schreiben?
Ja, Java-Code, um AI zu instrumentalisieren. Ja. Entweder um AI in deine Applikation einzubinden.
Ja, ich bin jetzt hier Startup und ich möchte jetzt hier auch ein AI-Feature haben und dann lese ich mir das durch und dann weiß ich, ich könnte hier so ein MCP implementieren für meine App.
Mhm. Genau, und dann hast du letztendlich dadurch, dass du deinen MCP-Client dran hast, so einen AI-Boosted-Service aus deinem bisherigen Standard-Service gemacht.
Ja. Braucht zwar dann immer noch niemand, weil du bist irgend so ein Kack-Startup, was niemand interessiert, aber
du hast es jetzt mal gebaut
das ist der,
und deine
das
Shareholder
ist ja,
weil, sind glücklich.
Aber Shareholder, money goes up.
Die Shareholder sind ja nur glücklich, wenn Money, aber
nee,
du musst
sind
ja,
erstmal
um
glücklich,
money
wenn du
zu generieren,
sagst.
Ja.
Um AI, das sind die Risikokapitalgeber, denen musst du AI sagen, dann beschmeißen sie dich mit Geld. Habe ich gehört, leider noch nicht selber die Erfahrung gemacht.
Ja, du sollst nochmal AI sagen, Mensch.
Okay. Nee, ich sollte mehr mit Risikokapitalgebern reden, könnte man dann meinen, wenn das Ziel wäre, ist es aber nicht. Anderes Thema, man bringt auch keinen Gedanken hier zu Ende.
Nee, erzähl weiter.
Du musst ja AI integriert haben, damit Kunden mit dir reden heutzutage. Das ist ja du kriegst ja keinen Fuß in die Tür, wenn irgendwie in dem Evaluator Pitch kein AI vorkommt. Also musst du in deinen Service AI einbauen.
Ja, das leider, das auch was GitLab macht.
Ja.
Und ich warte. Vielleicht
solltest du einfach Wörter nehmen, wo AI drin ist, zum Beispiel Gain oder so. Andere Wörter mit AI drin. Vielleicht Steve, reicht das dann. Und dann musst du sie nur fett schreiben, dann das AI, und dann reicht das.
Ja. Und wenn man sich so anguckt, was alles geht, ist das auch verständlich, dass die Leute wissen, dass das, wo sie potenziell drin investieren, auch die Möglichkeit hat, Vorteile zu generieren aus dem Grasen, gerade heiß gekochten Scheiß.
Ja, also hier ein paar Beispiele. Air, könntest du irgendwas mit Luft machen? Das wäre ganz gut. Pain.
Hast du jetzt Fail. Namen generieren lassen? Nicht wirklich.
Nein, das ist nicht AI generiert. Das ist eine Liste von Wörtern. Ja. Mit AI drin.
Hast du mal überlegt, wie viel AI in Maintainer ist?
Ein, zwei, krass. Doppel-AI.
Doppel-AI.
Krass.
Also vielleicht muss man einfach sagen, ich bin Maintainer. Und dann okay, sag ich, mit klar. AI. Vielleicht.
Okay, das ist super, ja. Repair, da steht auch AI drin. Da ist, stimmt, dann ist es nicht mehr so weit, bis mein E-Scooter repariert wird, weil der AI ja schon drin ist.
Ja, siehst du?
Cool.
Das ist schon gut. Ja, cool.
Okay, super.
Also, I guess, für Leute, die Java machen, können sich diesen
Läuft bei denen dann.
Blogpost die, durchlesen. Und dann können sie auch AI für ihr Startup machen.
Endlich, Gott sei Dank. Schön. Das ist gut, ja. Und
wolltest du noch was dazu sagen, Markus?
Benutzt du AI jetzt
sowas
in deine Apps rein?
Ja, ja.
Was?
Ja, ja. Wir haben doch, na klar.
Okay, erzähl,
wir haben doch sogar, ich will jetzt hier keinen Pitch betreiben.
Doch, mach mal.
Karakun hat Hibu. Hibu ist eine Plattform, die AI gemacht hat, bevor AI heiß wurde.
Hipster.
Und zwar haben wir schon vormals mit Pattern Matching, Deep Learning etc. Dokumente klassifiziert, Dokumente verschlagwortet. Und in der AI-Welle jetzt haben wir natürlich auch LLMs angebunden und können nicht nur die großen Plattformen anbinden, sondern arbeiten auch viel mit lokalen LLMs, weil unsere Kunden zum Teil eben sehr denen ist sehr, sehr wichtig.
Die wollen nicht all den Shit in die Cloud laden, ja.
Was? Genau, die wollen, dass das lokal läuft. Und dementsprechend können wir sowohl mit OpenAI-Modellen arbeiten, weil das ist schon so, wenn man sich anguckt, wie leistungsfähig die sind, dass es die beeindruckenden Demos baut man schnell mit OpenAI. Das ist so. Aber wenn es dann darum geht, dass man den konkreten Use Case ausgearbeitet hat und dann weiß, was man eigentlich machen will, dann kann man sehr gut lokale optimierte LLMs benutzen, im Zweifelsfall mehrere davon kombinieren. Und das machen wir mit Hibu. Und bei dem, was in der Branche los ist, ist natürlich die Frage, für alle Produkte, die du hast, wie kann dein Produkt davon profitieren und was muss ich tun, damit mein Produkt konkurrenzfähig bleibt und nicht die Konkurrenz, die vielleicht schon irgendeine AI-Feature einbaut, genau den Nerv trifft und dich damit abhängt. Das ist so das für diese ganze Produktmanagement-Geschichte, wo du dir angucken musst, was machen wir eigentlich an der AI. Und das andere ist natürlich im Doing als Software-Engineering-Experten kannst du dich nicht davor verschließen, was AI bietet. Wie schnell du mit AI so Standardarbeiten erledigt bekommst.
Also bei Java.
Musst du damit beschäftigen. Nicht nur bei Java, ne?
Ja, bei Java ist halt auch dankbar, weil es so viel scheiß Boilerplate jedes Mal, dass du halt einfach auch ein Tool brauchst, was dir das schreibt.
Ja,
gegen
das
Pitch. Python ist nur so beliebt, weil so viel Python-Code von AI generiert wird.
Ja, aber Python war ja
das,
schon beliebt vor AI.
Aber dann hätte es ja vor AI gar nicht beliebt sein können.
Nein,
aber das stimmt ja auch
nicht. Python war vor AI unter ferner liefen.
Ah ja, papalapap.
Was?
Papalapap.
Das ist jetzt aber meine Aussage, die ein AI-Bot schreiben würde, den du sagst, dass es Python nicht mag.
Nein, unter ferner liefen war natürlich übertrieben, aber der Boost, den die ganze AI-Szene gebracht hat für Python, der ist schon
massiv. Python hat AI schon.
Das kam halt aus dieser.
Viele Synergien, ja.
Oder ja, viel NumPy und diesem ganzen anderen Zeugs, das war ja noch Also speziell für den Bereich war das doch ganz praktisch.
Ja, NumPy war vor 100
Jahren schon.
Ja, NumPy gibt es schon lange. Aber ja, es gab halt dieses, wie ist es?
Ja, dieses,
vielleicht mit T.
Was suchst du?
TensorFlow suche ich. Gab halt dieses TensorFlow zum Beispiel relativ früh und so. Das schon, ich glaube, das hat schon viel dazu beigetragen, dass jetzt halt Zeug mit Python gemacht wurde. Was nicht unbedingt mit Python hätte gemacht werden müssen, aber es war halt, man hat mit dem angefangen, jetzt gibt's halt das ganze Ökosystem in Python.
Mhm.
Für das ganze
AI-Zeug. Also NumPy, Numeric war das erste Release 1995 und NumPy 2006.
Ja. Ja,
das ist schon mal eine Ansage.
Das ist schon gut. Ja, das kannst du halt auch für das ganze AI-Zeug brauchen. Kannst du halt schnelle Mathe machen, trotz Python.
Ja, genau, dieses schnelle Mathe und auch quasi in diesem ganzen Bereich quasi Studien, ja, das ganze, wie heißt es?
Matrix-Multiplikation?
Wie heißt es? Statistik? Nee, ich suche den Bereich, wo man dieses Zeug gerne benutzt. In der Academic.
Ah.
Ja, okay. Also in diesem Bereich.
Universität.
Universitätsbereich, genau, das ist halt schon auch praktisch, weil die Leute wollen nicht so viel Boilerplate schnell schreiben.
Ja, die können meistens ja auch nicht so programmieren. Die können
das auch meistens nicht.
Die wollen einfach ihr Matheproblem möglichst irgendwie lösen.
Ja, genau. Oder gelöst bekommen von Mr. Computer. Ja,
oder Computer soll das. Aber wir wollen das einfach beschreiben und dann soll das Mr. Computer lösen. Die wollen nicht programmieren.
Nee, die wollen nicht
programmieren. Dafür ist es halt schon geil.
Das ist halt aus Versehen, das fällt dann halt aus Versehen ab, weil man das braucht, aber nicht, weil man das will.
Ja, genau. Gut.
Genau. Wissenschaft wäre das Wort gewesen auch.
Ah, Wissenschaft. Du hast Wissenschaft gesucht. Naja.
Ja, das ist zu krass einfach. Steckt, ich habe an A drin gedacht, aber das Wort Wissenschaft hat nur ein A drin, aber es war ganz weit hinten.
Deswegen. Ja. Ja.
Das ist ein großes Problem. Halt.
So ist es halt. Ich habe ja auch noch ein Lesefood zum Schauen und ich habe das Gefühl, ich pick da jetzt irgendwie jede Sendung ein neues Video. Also ihr könnt vielleicht einfach den Channel selber abonnieren. Aber ihr erinnert euch doch an diesen einen großen YouTuber, oder?
Den
hat er Linux installiert, der PewDiePie.
PewDiePie, oder wie hieß der nochmal?
PewDiePie.
PewDiePie.
Der hat ja Linux installiert und da irgendwelche so Hardware-Dinge gehackt. Und jetzt, also er ist halt voll in dieser Radikalisierungsphase.
Oh nein, er wird radikalisiert von diesen Open Source Leuten,
ja,
oder?
Ja.
Scheiße.
Und jetzt hat er herausgefunden, er ist ja voll scheiße, wenn das alles irgendwie bei Google ist und so. Und wenn das alles irgendwie von Google ist und das ist ja voll doof. Und man könnte ja Dinge auch selber hosten und so. Und jetzt hat er irgendwie angefangen, Dinge selber zu hosten. Und ich bin auf meiner Bingo-Karte hatte, aber ich finde das sehr gut.
Schön, dass es da trotzdem jetzt drauf gelandet ist.
Genau, also ich finde, also das ist eines, der läuft ja ganz viel aktuell in der Welt nicht so geil und das ist überraschend gut läuft tatsächlich und irgendwie, und ich hoffe, dass das tatsächlich da auch ein paar Leute auch motiviert, da halt mal was zu probieren und vielleicht das zu schauen und
ja, cool.
Genau. Natürlich ein bisschen ironisch, dass er hier
das auf YouTube postet,
genau,
weil man kann nicht immer alles haben.
Er ist halt trotzdem noch irgendwie YouTuber und ich sehe jetzt auch nicht irgendwie anytime soon, dass er irgendwo anders hin switcht, weil ja die Alternativen sind wie auch nicht da und er hat halt irgendwie
da sind
110
halt seine,
Millionen
halt seine
Subscriber
Crew
auf YouTube, also das wird dann nirgends mehr auf einer anderen Plattform hinbekommen, glaube ich. Das sind einfach absurd viele und er hat halt auch, also was ich halt auch einfach absurd finde, das Video hier ist jetzt von Ende Juni und es hat jetzt, stand jetzt 5,5 Millionen Views. Das ist einfach absurd, wie viele Leute er immer noch erreicht, mit seinen Videos über irgendwie, man soll halt irgendwie, Und da gibt's halt auch wirklich so praktische Tipps mit irgendwie, ja, benutzt halt eine andere Search Engine, stell einfach eine andere Search Engine ein. Du kannst einen anderen Browser benutzen, Mails, Phone, irgendwie Dinge selber hosten, was auch, ja, es ist auch einfach interessant, wie das, dann hat er halt ein Steam Deck, dann hat er Dinge auf seinem Steam Deck gehostet, was halt einfach die krepelste der Krepelmöglichkeiten ist. Weil der Typ, muss man ja fairerweise auch sagen, also, der ist ja Millionär, mindestens. Der hat richtig viel Asche.
Der hat richtig viel Geld,
ja. Der hat das kannst du mir nicht erzählen, dass er, und er macht jetzt auch nicht so den Eindruck, als hätte das irgendwie sich da irgendwo über den Tisch ziehen lassen und das ganze Geld ist einfach schon wieder alles
weg. Ja, genau, von diesen ganzen Open-Source-Entwicklern, ja, da wird er jetzt über den Tisch gezogen, dass er für Werbung für die macht, der mit den ganzen 2,50 und einen Kaffee.
Ja, genau. Nee, aber ich mein so vorher, oder er hat, er macht nicht so einen Eindruck, als hätte
er... Er hat immer noch viel Geld, das kann schon sein.
Der hat halt immer noch viel Geld, er hat sich nicht irgendwie, ja, irgendwie teure Sportautos gekauft und Schuhe und irgendwelche teuren Kleider. Weißt, und
das Zeug, was wir jetzt gerade eingefallen sind, waren Schuhe, sorry.
Schuhe, ja. Und irgendwelche
Sportautos kann man auch.
Ja, und irgendwelche Shady Investments. Das heißt, der Typ hat richtig viel Geld, aber was macht er? Anstelle, dass er sich irgendwie so ein, ja, irgendwie so einen kleinen Computer kauft oder so, krebelt er sein Self-Hosting-Zeug auf ein Steam Deck, was er halt schon hat.
Kann man so machen. Er hätte sich auch so ein kleines NAS kaufen können für 300 Euro.
Genau.
Das wäre schon nice gewesen.
Genau. Also,
Ich unterstelle mal, als YouTuber sucht er dann aber auch die Dinge, die irgendwie
besonders
spannend sind für die Leute.
Glaub nicht.
Also der,
ich glaube, das ist wirklich einfach seine Personality von, ja, aber ich kann ja, also, hä? Ich habe jetzt hier dieses Steam Deck und ich kann das
Ich habe doch schon einen Computer.
Und ich kann, ich habe doch schon einen Computer. Ich kann jetzt auch das auf diesem Ding basteln. Also
weiß ich nicht,
vielleicht ist es auch also vielleicht bin ich auch falsch und das ist wirklich einfach, ja. Und er macht es einfach sehr schlau, aber auf der anderen Seite, also ich meine, er macht auch hier Werbung für Nextcloud und so. Darum.
Ja, ich meine, warum nicht? Ich meine, das ist okay. Ja, kann er machen, was er will.
Und keine Ahnung, also wenn ihr Dinge auf eurem Steam Deck hosten wollt, dann tut doch das. Also.
Genau, könnt ihr ihm dazu gucken, habt ihr doch zu, können wir anschauen, wie das hier funktioniert, ja. Warum nicht, ja? Also, wie gesagt, ich find's auch gut. Warum nicht, ja? Gucken, was er nächste Woche
wieder findet. Ich finde es gut. Ich bin auf jeden Fall hier für, wie er sich
für
noch
ihn.
Mehr radikalisiert und irgendwie zum full-blown Richard Stallman wird.
Genau,
aber halt einfach mit sehr viel
wir kriegen einen neuen
Reichweite.
Richard, das wäre so nice.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir einen neuen Richard Stallman haben.
Das wäre, und wenn das PewDiePie wäre, das wäre.
Das wäre schon
absolute beste Alternative, die wir haben, ja.
Schon voll funny.
Quasi und PewDiePie wird unser Richard Stallman.
Ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, also seine Linux-Video-Dinge, die laufen wohl ganz gut. Also seine normalen Vlogs haben irgendwie so ein bisschen mehr als eine Million meistens. Wobei, da gibt's auch welche mit irgendwie 3 Millionen oder so. Und seine drei Linux-Videos, die haben irgendwie 6,2 Millionen. 3,1
durch uns, weil wir ihn so geplackt haben hier bei uns.
Das, ja. Und hier sind wir wieder. Full Circle Moment. Da muss man als Felix halt auch einfach mal zusammenhalten, weil es ja auch Fellow Felix.
Fellow Felix. Da muss man als Felix zusammenhalten, was wir zu machen. Ja.
Kann man hier auch einen Felix mal, so einen kleinen YouTuber, so einen kleinen Felix-YouTuber auch mal promoten. Sagen, er macht ja auch ein ordentliches Video.
Ja, genau.
Genau, das war
schön. Mein
Lese-Video-Fu.
Das ist okay.
Gut, und dann sind wir auch schon fast durch und kommen noch zu der letzten Kategorie, den Picks. Und wer macht den Pickstarter? Ist das auch Ingo? Müssen wir das auch...
Das ist auch, aber den kann ich bringen, den habe ich
Hast
mir
du
eben
das
angeguckt.
Auch? Was ist
cool.
Ein Wegli?
Und das muss in die Welt raus, weil das verbessert die Welt. Wegli ist eine App. Kennt ihr den Polizeihauptmeister?
Ja, ja. Wer kennt ihn nicht?
Das
ach, den gab es immer noch?
Keine Ahnung, ob es den noch gibt.
Du meinst den Anzeigenhauptmeister?
Auf jeden Fall der Anzeigehauptmeister.
Anzeigehauptmeister.
So heißt er, genau.
So
heißt der Anzeigehauptmeister war eine Person, die rumgerannt ist und alle Leute, die falsch geparkt haben, unmittelbar zur Anzeige gebracht hat.
So gehört sich
das. Und damit ganz schön für Furore im Internet gesorgt hat.
Ja.
Und hier hat jetzt einer eine Website gebaut, Wegli, also www.weg.li, mit der man schnell Fotos machen kann. Also Fotos kann man immer schnell machen.
Ja.
Schritt 1, unterwegs Beweisfotos von nervigen Falschparkern knipsen und dann mit deinem Browser übers Handy oder im Computer hochladen. So, du kannst dabei einzelne Melden erzeugen oder einen ganzen Schwung von Beweisfotos als Massenupload einspielen. Punkt 2, beschreiben. Da geht man dann hin, die Beweisfotos werden nach dem Hochladen automatisch analysiert und deine Meldung wird mit dem erkannten Standort und Fahrzeugdaten vorausgefüllt. Du musst nun nur noch diese Daten prüfen, den Verstoß beschreiben und schon ist die Meldung vollständig. Punkt 3, melden. Mit der vollständigen Meldung kannst du die Anzeige beim zuständigen Ordnungsamt erstatten, indem du die Anzeige direkt über Wegli per E-Mail versendest. Alle deine Anzeigen kannst du jederzeit online abrufen und durchsuchen, falls es Rückfragen gibt. Das ist so ein 3-Schritt-Tool, womit du einfach mal die Falschparker in deiner Stadt denunzieren kannst. Und ich war eben ein bisschen beeindruckt, also die Website kommt offensichtlich aus Hamburg. Für mich offensichtlich, weil wenn man auf diese Karte klickt, landet man erstmal in Hamburg. Daraus habe ich geschlossen, die kommt daher. Als ich dann nach der Kleinstadt, in der ich hier wohne, gesucht habe, habe ich festgestellt, dass tatsächlich auch schon hier jemand sehr fleißig Anzeigen über Wegli macht. Fand ich sehr spannend. Aber ja, ich ab und zu habe ich das schon, wenn ich mir denke, boah, der steht jetzt aber wirklich bescheiden. Und ich finde, wenn man selber mit dem Fahrrad unterwegs ist, fällt einem das viel stärker auf. Und wenn man kleine Menschen auf dem Fahrrad im Straßenverkehr begleitet, dann fällt einem das noch viel, viel mehr auf, weil deren Sichtradius ist einfach ein anderer oder auch die Sichtbarkeit ist viel geringer. Und wenn dann jemand kurz vor einer Kurve so parkt, dass die Kurve nicht mehr einsichtig ist und so Sachen, das ist dann schon ärgerlich und eben auch gefährdend für die Verkehrsteilnehmer. Tja. Genau, und deswegen musste das jetzt raus, deswegen finde ich cool die Seite. Ja, parkt ordentlich, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid. Ist eure Mitbürger danken es euch.
Ja, fahrt mit dem Fahrrad. Parkt dann. Wenn ihr mit dem Fahrrad fahrt, dann ist Parken auch nicht so ein Ding.
Ja, nicht so schwierig auf jeden Fall.
Es ist einfacher, nicht falsch zu parken. Geht immer noch natürlich, wenn ihr euch anstrengt, aber müsst ihr euch dann halt anstrengen.
Ja.
Wofür man sich auch anstrengen muss, ist, also stellt euch vor, ihr habt so ein Linux.
Mhm.
Und dann habt ihr so ein PDF-Dokument. Wäre es nicht geil, wenn eine Linux im PDF-Dokument, also wenn ihr in 10 Minuten oder dann könnt ihr jetzt Linux im PDF und so
booten. Ah, okay.
Und das erzähl geht wohl, weil PDF, was viele nicht wissen, ist wirklich ein surprising File-Format, was einfach ein Shitload von Dingen unterstützt. Und eines dieser lustigen Dinge, die es halt unterstützt, ist
Turing Complete.
JavaScript.
Ah, JavaScript, das ist gut.
Ja, PDF.
In deinem PDF oder was?
In deinem PDF, ja. Stell dir vor, du hast ein PDF und du möchtest da JavaScript reinmachen. Dann kannst du das wohl machen. Da gibt's auch so 3D-Rendering, du kannst HTTP-Requests machen.
Alles, was halt so ein PDF normalerweise
alles,
machen
soll, was so ein PDF halt machen muss. Also ein PDF ist halt ein voller Computer.
Mhm.
Und jetzt, ja, genau, es gibt da dieses asm.json. Und das ist WebAssembly-Zeug. Damit kannst du halt so C-Code und so laufen lassen. Und da gibt's jetzt eine Möglichkeit, ein volles Linux in PDF zu packen. Und dann kannst du halt in deinem PDF direkt ein Linux haben. Die meisten PDF-Reader unterstützen das, glaube ich, nicht so.
Hoffentlich. Geil, das ist schon ein bisschen gruselig.
Ja. Hier auch verlinkt ist Doom-PDF. Ich habe es mir jetzt nicht genau angeschaut, aber ich will mal raten, du kannst halt auch Doom in PDF spielen. Wer hätte es gedacht? Ja, das ist ganz lustig. Wobei das Doom PDF sieht jetzt so aus, als würde das sogar im Browser laufen. Also im PDF-Render-Dingsy, was Chrome macht. Das Linux PDF, ehrlich gesagt, sieht auch ein bisschen so aus. Ja, also
schön.
Bisschen absurd, aber es
spielt jetzt gerade Doom, oder?
Ja, vielleicht. Also, Entschuldigung, ich mache den Doom-Tab wieder zu. Next up ist auch was zum Rumspielen. Wenn ihr musikalisch ein bisschen mehr Talent habt als ich, dann gibt's Strudel CC. Und zwar habe ich das gefunden. Kennt ihr dieses Meme, wo so eine junge Frau, das irgend so am Ding dreht und dann gibt's halt so einen Strudel und da fährt so eine alte Frau mit dem Fahrrad vorbei oder eine, also alt, relativ. Und dann sage ich, haha, ein Strudel. Und dieses Meme habe ich gesucht. Und dann bin ich irgendwie über dieses Strudel-CC gestolpert, weil da gibt's so ein,
Ich habe jetzt einfach haha ein Strudel eingegeben und dann kommt sie. Das ist aber nicht das Strudel-CC.
Nein, Strudel-CC ist nicht das, aber das Meme können wir hier auch
verlinken.
Ja, genau, auf TikTok oder so. Genau, sie dreht halt an so einem Wasserding und dann gibt's da halt so einen Strudel und dann fährt die andere Frau, fährt mit dem Fahrer vorbei und sagt haha ein Strudel. Ja.
Das ist witzig.
Man muss das gesehen haben, ist schon ziemlich witzig, das ist einfach ein bisschen absurd.
Tatsächlich kannte ich diese Karte von dem Internet noch nicht bis jetzt. Ja,
da habt ihr noch ein gratis Meme dazu. Auf jeden Fall, das wollte ich irgendjemandem zeigen, der es halt auch nicht kannte. Und dann habe ich aber auch nebendran dieses Strudel-CC gesehen. Und da hat eine, muss ich mal schauen, ob ich das nochmal finde. Es gibt eine D-Chain, die glaube ich schon länger mit diesem Ding halt Musik macht. Und also was ist es überhaupt? Strudel-CC ist eine REPL, also du typst und es wird halt ausgeführt. Read, Evaluate, Print Loop, glaube ich. Und das ist halt so ein JavaScript-Dingsy.
Das heißt, du kannst es auch in den PDF reintun.
Du könntest das auch in den PDF packen, genau.
Okay.
Und du kannst das so live coden und da kommt dann Musik raus.
Einfach so, oder was?
Ja, das, was du halt gecodet hast. Also du kannst dann mit Code kannst du Sounds, du kannst halt Sound programmieren. Also du kannst
okay,
halt,
krass.
Du kannst halt einen Ton machen und dann kannst du einen Loop machen und dann kannst du den zum Beispiel loopen. Oder du kannst dann halt irgendwie einen Low-Pass oder einen High-Pass-Filter drauf machen. Oder,
okay.
Du kannst halt ein paar Notes eingeben und dann werden die halt abgespielt und dann werden die, ja. Und damit kannst du dann halt ganze Musik bauen und programmieren. Und dann habe ich halt so ein Reel von ihr gesehen, wo sie das halt irgendwie für so ein kleines Example gemacht hat und gesagt hat, warum sie das cool findet. Und das, also, ich glaube, wenn man dann ein bisschen, ich habe leider wirklich einfach kein Gefühl und kein Gehör für Musik.
Ja, dafür braucht es doch jetzt Computer, oder? Kannst du einfach Computer sagen, dass du was
benutzt hast. Aber ja, also im Prinzip kannst du das vermutlich in AI packen und sagen, hey, ja, ich hätte gern was, was ungefähr so klingt. Und dann kannst du das da rein und dann kannst du das noch selber ein bisschen tweaken und dann that's that. Aber es ist auf jeden Fall, sieht ziemlich fun aus. Und ja, also wenn ihr dann ein bisschen Gehör habt für Musik und ein bisschen programmieren könnt, ich finde es ziemlich cool. Und ich schau mal, ob ich das andere Meme nochmal finde und nochmal rausfinde, wie die...
Ich habe das schon längst dazu getan.
Frau heißt. Nee, die das Strudel-CC...
Ach so, ja, dann weiß ich nicht. Das.
Okay.
Ja, passend dazu, Musik mit Computer machen, gibt's von Sendung mit der Maus ein Musikvideo, was sie mit KI gemacht haben. Und das fand ich ganz witzig.
Ja, ich habe leider jetzt nur das...
Chameleon, wenn man das so schreibt, sieht es komisch aus. Wird das mit R geschrieben? Nee.
Keine Ahnung. Was?
Chameleon, wenn man das jetzt so schreibt, dann sieht's falsch aus. Naja, was ich.
Kannst du ja die AI fragen. Ich hab's gefunden. Sie heißt DJ Dave.
Was? Frau. Heißt sie Dave mit Nachnamen oder?
Keine Ahnung. Vielleicht sagen wir mal einen Künstlername. Aber ich habe hier mal so ein, ich habe leider nur gerade ein Insta-Ding sie gefunden. Also vielleicht.
Ja, es sackt manchmal.
Ja, sackt. Aber ich glaube, also das Original ist halt auch einfach, aber es war auf ihrem, und als ich das Meme gesucht habe, habe ich das, glaube ich, auch auf Insta gefunden, weil
es
halt, ja.
Ho, ein Strudel habe ich jetzt auch leider nur auf TikTok.
Ja, genau, das ist halt ein bisschen das Problem mit all diese guten Memes, die sind halt irgendwie...
Das Original ist an der falschen Stelle.
Die schaffen es nicht mehr, die schaffen es irgendwie nicht mehr auf YouTube oder so, weil die niemand mehr auf YouTube nochmal hochlädt.
Doch, geht bestimmt auch, wenn ich das jetzt da gleich hochlade.
Ja, also du kannst das jetzt natürlich machen.
Aber dann wäre ich bestimmt wieder DMCA blockt oder so ein Scheiß.
Ja. Aber ich kann ja sonst mal noch ihren YouTube-Channel verlinken für die Leute, die nicht auf ein Insta-Ding sie klicken wollen, da gibt's wohl auch Videos. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen, habe ich mir nicht angeschaut, habe ich jetzt gerade gegoogelt, für euch live in der Sendung. Aber ja, also ich fand das Strudel CC ziemlich cool. Wenn ihr was mit Musik macht, schaut euch das doch an.
Wenn ihr Musik könnt, das hilft auf jeden Fall.
Ja.
So, was haben wir noch?
Photovoltaik.
Ein WeAct. Was ist
genau,
das?
Genau, Photovoltaik. WeAct ist so ein Petitionsplattform. Und es gibt Neues von den Photovoltaikfronten. Und zwar hat unsere neue Regierung ein Papier vorgelegt, was es in sich hat. Also so hier dargestellt, die Bundesnetzagentur eigentlich, um genau zu sein, wie das politisch zusammenhängt etc. Ist ihr Teil. Lohnt sich aber reinzulesen, wenn man Photovoltaik-Fan ist oder selber eine Anlage hat, weil mit den Entwürfen, die da drin stehen, sollen Photovoltaik-Betreiber dazu herangezogen werden, private Solaranlagenbetreiber, Netzentgelt für den eingespeisten Strom zu bezahlen. Also nicht nur, dass die sehr wenig Geld dafür bekommen, also ich speise hier mit 6, irgendwas oder 7, irgendwas Cent ein und wenn der Stromkonzern das dann direkt gegenüber beim Nachbarn wieder verkauft für 38 Cent, dann soll ich jetzt auch noch von den 8 Cent sozusagen den Netzentgelt bezahlen.
Wie viel ist denn Netzentgelt?
Wie viel das dann wird, ist eigentlich, also genau, an der Stelle ist noch offen. Es ist natürlich, es hört sich dann, wenn man das hört, hört sich das sehr wenig an. Aber erstmal das Faktum ist schräg. Einfach, ne? Ich speise sehr günstig Strom ein, trage zum Energie oder ne, zum Energiemix bei, zur Energiewende bei. Und dieser Entwurf sieht halt vor, dass dass verschiedene Parteien Stellung beziehen dürfen, wie Verbände, Konzerne, aber die engagierten Privatpersonen oder die Privatpersonen im Großen und Ganzen ist nicht vorgesehen. Also eine strukturierte Bürgerbeteiligung sieht dieser Entwurf gar nicht vor. Und das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt in dieser Petition, dass das nicht vorgesehen ist und die Bürgerinnen und Bürger an der Stelle keine Stimme bekommen. Und das muss auf jeden Fall nachgearbeitet werden und dafür ist die Petition da. Mit dem Ziel, okay, dann auch, dass netzdienliches Verhalten stärker gefördert wird, also dass man einen Akku zur Verfügung stellt, dass man eine PV-Anlage hat. Und letztendlich das Ziel muss sein, dass es ein faires, planbares und netzdienliches Modell geben wird und daraufhin gearbeitet wird. Und nicht
dass hier nicht wieder Shareholder Value einfach erzeugt wird, anstatt...
Ja, genau, Shareholder Value
für die genau, Großkonzerne, und, ja.
Ja.
Das wäre schon gut.
Und letztendlich man würde ja auch sehr viel Momentum, was in der Motivation drin ist, dass die Leute jetzt PV-Anlagen bauen und so, man würde das ausbremsen, wenn man so eine Rechtsverunsicherung schafft, indem man hier auf einmal da so eine Kehrtwende hinlegt.
Was ist diese WeAct? Ach, das ist von Campact.
Genau, ist so eine Kampagne, Petitionsplattform von Campact.
Okay, aber das hat kein, also es hat keine, ist nur so, okay, da sind voll viele Zahlen dahinter, das heißt irgendjemand.
Nee, genau. Das ist erstmal, um dem Ganzen eine Stimme zu geben. Es ist nicht vergleichbar mit der Bundestagspetition. Das ist richtig.
Okay. Nee, ich wollte nur verstehen, was das hier ist. Okay, aber auf jeden Fall.
Genau, also hier zu den Zahlen, mit den Berechnungen, die die angestellt haben, bei Vollseinspeisern, also wenn man selber gar nichts verbraucht von dem, was man produziert, die könnten 33% ihrer Einnahmen verlieren und optimierte Anlagen, wie so ein normaler Privathaushalt hat, also die Anlage eigentlich so groß gebaut, dass du dich optimal selbst versorgen kannst und den Überschuss einsparst, da reden wir immer noch über 13% Verlust. Und besonders betroffen von diesem zusätzlichen Entgelt sind dann eben kleine Anlagen oder Haushalte mit geringem Verbrauch. Aber gerade die haben ja dazu beigetragen, dass wir jetzt sehr viel Energie zur Verfügung haben an den warmen Tagen. Das wäre schon unfair, die zu bestrafen an der Stelle.
Ja, mach das. Also ja. Alle unterschreiben, virtuell unterschreiben. Dann haben wir es fast geschafft, oder? Was habe ich hier noch?
Ja, es fehlt, glaube ich, nicht viel, oder?
Gentbuntu. Was ist ein Gentbuntu?
Ein Gentbuntu. Du musst das mit Französisch, kannst du das nochmal sagen, aber mit Französisch.
Ja, Jean de Buntu.
Genau, das ist dieses, das ist ein Ubuntu, wer hat's gedacht, das von der französischen Gendarmerie eingesetzt wird. Und die sind von Windows XP. Da haben sie gesagt, das ist irgendwie doof, wir machen hier Linux. Und das läuft wohl schon so ein bisschen länger. Und ja, das irgendwie, das war irgendwo in den, ist mir irgendwo über den Weg gelaufen. Und das größte Problem, was sie da halt auch sagen und so, ist, dass viele von diesen Projekten, dass man das irgendwie gar nicht kennt und gar nicht weiß. Aber die haben irgendwie wohl über 100.000 Computers, die mit diesem Linux laufen.
Ja, nice.
Das voll scheint cool. Irgendwie zu funktionieren und das zeigt irgendwie, dass halt als Government, dass du als Government halt so eine Open-Source-Lösung picken kannst und das auch einfach funktioniert. Weil das ist auch nichts, was jetzt irgendwie, das ist wohl auch was sie schon länger, also eben XP ist schon so ein bisschen her, und die machen das jetzt auch schon so ein paar Jahre und das scheint wohl einfach irgendwie auch zu funktionieren.
Ja, nice. Und wenn du quasi diese ganzen Computer alle die gleichen Probleme hast, ist ja auch wieder einfacher, als wenn du dann quasi gemischte Probleme hast und die Leute dann sagen, ja, damals hat das aber nicht funktioniert. Und jetzt haben wenigstens alle immer die gleichen Themen und das ist schon okay. Und das kann auf jeden Fall funktionieren.
Und ja, also ich meine, das ist
cool.
Ziemlich cool.
100.000 Desktop-Computer. Das sind ganz schön viele, Mann.
Ja, ich meine, das ist halt auch vermutlich eine ziemlich große Organisation. Dann ist halt
diese Gendarmerie, was auch immer die machen.
Irgendwas Polizei.
Die Polizei von Frankreich, ja, schon eine größere Organisation.
Das sind wohl...
Was die wohl für Shareholder Value generieren.
Ja, also Wikipedia sagt so ungefähr 150 Personen. Das heißt...
150 Personen, ja.
Ungefähr die meisten, ja. Nicht ganz alle haben Computer.
150 Personen haben Computer.
150.000 natürlich.
Ich habe gedacht, jeder hat einfach 1.000 Computer. Jeder hat
1.000, natürlich nicht. Ja, genau, es ist mir irgendwie, irgendwo war das in meinem Feed oder so. Habe ich gedacht, es ist auch gute News. Ein bisschen mehr gute News.
Ja, schön.
Leute lieben
gute News. Sind immer gut. Ja, wenn das quasi schon in hier in unseren Bundesländern nicht zum Fliegen kommt, dann wenigstens irgendwo anders.
Genau, der Franzose macht's.
Danke, Franzose.
Ja.
Wenn die dann quasi, das ist besser alles, ja, natürlich, dann hast du auch die Bugs und dann hast du auch quasi den Support, das zu fixen. Ja. Dann hast du vielleicht sogar Entwicklungsressourcen. Wenn du 100.000 Leute hast, die ein Problem haben, bei Microsoft wäre es halt so, dann kannst du nur dieses Problem dann quasi hochbringen und sagen, dass du ein Problem hast, aber hier hast du ja tatsächlich die Möglichkeit, dann auch eine Entwicklung zu reparieren oder irgendwelche Features zu bauen, die du jetzt brauchst. Wenn du jetzt irgendwie signierte Dokumente oder sowas brauchst, wenn das Open Office noch nicht kann, dann kannst du das bauen lassen. Ist schon cool.
Also plus eins und leicht von uns.
Ja, genau. Ich habe noch was ganz Kurzes.
Ja.
Ich habe noch was ganz Kurzes und zwar, ihr kennt vielleicht Sponsorblog für YouTube. Es gibt von dem gleichen Typ ein anderes Plugin, das nennt sich D-Arrow und das ist ein Plugin, was die Thumbnails von YouTube-Videos ersetzt gegen welche ohne Pfeile quasi, also nicht da, wo irgendwo drauf gezeigt wird oder irgendwelche Gesichter oder sowas, sondern da quasi Thumbnails, die Community, also die crowdsourced sind, die nicht so quasi nicht so mega Clickbait sein sollen und zusätzlich ersetzt es auch, wenn du das möchtest, die Titles gegen nicht so Clickbaity Titles.
Ja,
genau. Kann man ausprobieren, wenn man das möchte, wenn einem die Gesichter zu krass sind oder so, dann kann man das testen und wenn man das nicht mag, ist auch in Ordnung. Da gab es ein Video, was ich ganz witzig fand, speziell zu Sponsorblog von einem YouTuber von Internet Comment Etiquette, das werde ich noch verlinken. Wenn ihr Sponsorblog anhabt, dann ist das Video bestimmt ein bisschen verwirrend, aber sehr witzig. Und los. Jetzt sind wir fertig, oder?
Ja. Jetzt sind wir fertig.
Jetzt.
Ja. Warum? Ja, war eine lange Sendung. War wieder mal schön. Wir haben es trotz Ingo durch die ganze Sendung geschafft. Plus eins und Like für uns.
Ja, wir sind super. Wir haben es richtig toll gemacht.
Habt ihr noch...
Danke, Felixes.
Danke an Felixes. Alle Felixes. Genau, danke an
Felixe. Alle Felix.
An alle Felixe, die es so gibt. Danke auch an Markus natürlich, der auch ein Felix im Herzen ist.
Ja.
Du bist für
danke
uns auch
an
Felix,
die Felixe.
Ja. Es war mir ein Vergnügen, wie immer.
Genau. Und dann muss ich hier noch dieses irgendwas mit Affe zu, Klappe tot. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.